Wie viele Balken haben wir denn jetzt eigentlich?
Zwei.
Naja, besser als einer.
Das stimmt. Das ist ein bisschen im Auge behalten, das Ding.
Das ist dann deine Aufgabe, weil das steht in deine Richtung.
Aber nicht daran zu denken.
Ich nehme mich da komplett raus.
Ich mich auch.
Dann haben wir ein Problem. Oh, sehr gut.
Das ist die Erinnerung.
Aber wie soll ich mich daran erinnern, wenn da kein Knoten in dem Taschentuch ist?
Du kannst keinen reinmachen.
Dann mache ich da einen Knoten rein.
Bitte.
Tobi, das ergibt doch alles überhaupt keinen Sinn.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus.
Und ich bin Tobi. Hallo Markus.
Hallo Tobias. Übrigens finde ich es schön, dass wir uns jetzt seit einer geraumen Zeit schon immer so mit Namen ansprechen. Das hat irgendwann mal Sebo eingeführt, so als Scherz, weil er dich immer Tobias genannt hat.
Genau, und daraufhin habe ich gesagt, hallo Sebastian.
Ja, und jetzt sage ich auch, hallo Tobias.
Na, das ist doch schön, dann hat man nochmal so ein bisschen abgesteckt, wer alles da ist.
Richtig, 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 weil die Zuhörenden könnten das ja vergessen, also.
Das stimmt. Außerdem, man weiß ja auch nie so genau, wer von uns hier jetzt wirklich mit dabei ist.
Aber heute nur wir beide, also wenn ich mich hier umschaue zumindest.
Das stimmt. Markus, wir haben ja letztens über unser erstes Mal gesprochen.
Also ja, aber lass uns das lieber ausklammern und lass uns lieber über das erste Mal mit dem PC, wo wir vor geraumer Zeit mal drüber gesprochen haben.
Ach so, das meinst du, ja.
Badum-tsch.
Das können wir auch machen. Zumindest ist es dann doch auch naheliegend und an der Zeit, dass wir mal über unsere erste Freundin sprechen.
Ja, aber vielleicht klammern wir das auch aus und sprechen über unsere erste Amiga.
Ach, du meinst über den Computer?
Über den Computer.
Ah, okay. Dann sprechen wir heute über den Amiga?
Das finde ich eine sehr gute Idee. Das machen wir wie letztes Mal. Und es ergibt ja irgendwie auch Sinn. Wir sind ja zu zweit und wir sind die beiden Amigerianer bei uns. Die anderen beiden haben da nicht so viel zu beizutragen. Also Philippe ja gar nichts, hat ja gar keinen Kontakt mit dem Amiga gehabt. Und Sebo war ja auf der anderen Seite, auf der dunklen Seite der Macht, der hat ja einen Atari ST gehabt. Aber, na, der hat natürlich auch eine Amiga-Geschichte und vielleicht kriegen wir den auch noch dazu, die zu erzählen und vielleicht kriegen wir auch noch ein paar andere Leute dazu, Amiga-Geschichten zu erzählen, so erste Male mit dem Amiga. Aber heute hauptsächlich konzentrieren wir uns auf uns beide mit unserem Amiga.
Auf uns beiden Amigos.
Ha, schön.
Aber vor dem Amiga, der Amiga, wie auch immer, ich sag einfach der Amiga. Ich finde, der Amiga spricht sich einfach ein bisschen einfacher. Ich habe den auch Zeit meines Lebens den Amiga genannt. Völlig egal, aber auch vor dem Amiga gab es natürlich andere Erfahrungen, die wir sammeln konnten. Mhm. Wie sah das bei dir aus, bevor dein erster Freund, deine erste Freundin den Weg in dein Kinderzimmer gefunden hat?
Wer uns schon länger hört, der wird sicherlich die ein oder andere Geschichte heute sowohl von mir als auch von Tobi nicht zum ersten Mal hören. Aber es gibt ja auch Leute, die entweder nicht alle Folgen hören, später dazugekommen sind oder, so wie ich, sehr vergesslich sind. Du kannst dich ja immer an alles erinnern.
Außerdem sind wir ein nachhaltiger Podcast und recyceln gerne unsere eigenen Themen.
Ja, sehr richtig. Also die ein oder andere Geschichte, nehmt's uns nicht krumm, die erzählen wir heute sicherlich nicht zum ersten Mal. Meine Geschichte vor dem Amiga, die beginnt oder die hat auch was mit dem Amiga zu tun. Ich bin ja so wie du derjenige bist, der immer alles gebraucht gekriegt hat, bin ich derjenige, der nie das bekommen hat, was er wollte.
Auch nicht viel besser.
Ich wollte damals einen Atari 2600 haben. Dennis, unser gemeinsamer Schulfreund Dennis, der hatte den und ich fand das total toll, darauf zu spielen und ich bin auch der Meinung, dass ich da Ghostbusters drauf gespielt habe. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass wir das bei ihm gespielt haben. Und da wollte ich auch so ein Ding haben. Ich kannte Konsole oder Videospiel auch von unserem gemeinsamen Schulfreund Olli und auch von unserem gemeinsamen Schulfreund Nino. Die hatten auch so ein bisschen was. Aber so, dass ich wirklich was haben wollte, war mit diesem Atari. Und ich habe ein Sega Master System von meinen Eltern gekriegt. Und ich habe da heute drüber nachgedacht. Meine Eltern leben ja leider beide nicht mehr. Ich würde die so gerne fragen, warum ich ein Master System gekriegt habe. Was hat die dazu getrieben, mir dieses Gerät zu kaufen? Ich verstehe das nicht. Die waren ja, also mein Vater war zwar ein bisschen Technik interessiert, also Videorekorder und einen guten Fernseher und so ein Kram, ja, und auch eine Anlage, aber nicht Videospiele, so gar nicht. Und meine Mutter noch viel weniger. Woher kommt dieses Master System? Die müssen ja irgendwie im Laden beraten worden sein.
Aber hast du normalerweise das bekommen, was du dir gewünscht hast, oder war da immer so ein bisschen Überraschungsspielraum?
Ich habe schon öfter mal das bekommen, was ich wollte, aber ja, stimmt, ich wollte eine Carrera-Bahn und habe eine so eine Billo-Bahn so? Gekriegt. Ja, aber in dem Fall war es ja umgekehrt, da habe ich ja nicht, der Atari 2600 war ja viel billiger. Mhm. Ich habe ja das bessere Gerät bekommen.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich tatsächlich haben beraten lassen und dass der Verkäufer ihnen natürlich ein bisschen was aufschwatzen wollte, um mehr Geld zu verdienen. Mhm. Oder aber, weil er sagte, ey, wann war das? 87 oder sowas?
88, 87, ja, irgendwie.
Da war ja nun auch der 2600 schon ein bisschen auf dem absteigenden Ast.
Auf jeden Fall.
Und als Verkäufer hätte ich da auch den ahnungslosen Eltern unbedingt zu was Modernerem geraten.
Aber warum kein NES? Warum ein Master System? Das frage ich mich viel eher, weil Nintendo war doch eigentlich viel größer. Aber eigentlich auch egal, darum soll es ja gar nicht gehen.
Vielleicht hat er beide im Angebot gehabt und seine Eltern haben aus dem Bauch heraus entschieden.
Das kann natürlich auch
Verpackung
sein.
Verpackung war netter oder hat paar Mark günstiger.
Gut, dass wir keine Amiga-Sprechstunde machen, sonst hätte sie jetzt
eine Mark ins
Euro-Schwein schmeißen müssen. Ja, genau, also das, also ich habe Master-Systemen davor gehabt und also dadurch war ich ein Sega-Kind. Also ich weiß nicht, ob du das wusstest, ich war ja Sega-Kind.
Ach du.
Ich bin das Sega-Kind bei uns im Podcast.
Okay.
Wieder was gelernt. Und dann kam das Mega Drive heraus, das war glaube ich 90 bei uns. Und ich kann mich noch daran erinnern, da war das Grid, also beim Master System war das ja weiß mit grauem Grid. Mhm. Also Karo-Muster. Also
auf der Verpackung.
Wie so ein Schulheft. Mhm. Aber genau, die Verpackungen sahen so aus. Und beim Mega Drive war das ja schwarz mit diesem grauen Grid. Das sah ja viel cooler aus. Mhm. Und die Grafik war ja auch viel besser. Und ich hatte Great Golf auf dem Master System. Und das ist eines der wenigen Spiele. Ich hatte Great Basketball und Great Golf. Das sind die einzigen Spiele, die ich irgendwie mal mit meinem Vater jemals gespielt habe. Also Videospiele. Und dann hatte ich dieses Prospekt vom Mega Drive und habe meinem Vater das unter die Nase gehalten und habe gesagt, hier, guck mal, da war auch ein Golfspiel auf dem Mega Drive. Und da habe ich gesagt, guck mal, das sieht doch aus wie echt. Und ich wollte unbedingt einen Mega Drive haben.
Und ist er drauf reingefallen?
Er ist nicht drauf reingefallen. Ich habe dann, ich vermute, 91, und jetzt erzähle ich gleich weiter, nicht nur die Vorgeschichte, ich habe dann 91 einen Amiga gekriegt, anstelle eines Mega Drives, gekauft bei Neckermann, bei uns in Hannover in der Innenstadt, mit Monitor und zwei Games. Die durfte ich mir dazu aussuchen. Ich musste nicht mal meinen Eltern irgendwie versuchen zu verkaufen, dass ich darauf Hausaufgaben machen wollte. Ich habe anstelle eines Mega Drives einen Amiga gekriegt. Und auch da, ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, warum ich keinen Mega Drive gekriegt habe, was ja viel günstiger gewesen wäre. Ich bin der Meinung, dass meine Eltern irgendwie 1300 Mark für das Gerät mit Monitor und diesen beiden Spielen, irgendwie sowas in dem Dreh, bezahlt haben.
Das Mega Drive, wo lag das?
Boah. Weiß ich nicht, 500 Mark, 400 Mark, ja. Irgendwie sowas in dem Dreh.
Hätte ich jetzt auch gesagt, vielleicht auch da der Sprung auf 16-Bit stand fest und dann hat man ihnen vielleicht auch im Geschäft gesagt, ja, sie können natürlich den Mega Drive nehmen, aber denken sie auch an die Spiele, da kostet ein einziges Spiel ein Drittel so viel wie das ganze Gerät, so ein bisschen übertrieben natürlich, beim Amiga, ne, Disketten und so und alles ein bisschen günstiger, da kommt man auch leichter mal an Spiele und vielleicht war das ein Kaufgrund oder Verkaufgrund vielmehr.
Das könnte sein.
Außerdem kann der Junge damit auch Hausaufgaben machen.
Ja genau, das wollte ich gerade auch noch hinzufügen, dass ihm das vielleicht auch gesagt wurde. Übrigens, die 1300 Mark, die waren schon mit Personalrabatt, weil mein Vater, der hat zwar nicht bei Neckermann gearbeitet, aber der war Ladenbaumonteur und der hat die Neckermann-Läden, also der hat das ganze Interieur gebaut.
Ah, okay.
Also hat er da Rabatt gekriegt. Also das war schon mit Rabatt.
Ja.
Aber was ich gerade überlege, und da komme ich nachher auf den guten Mann, der Herr Feil, der schräg unter uns gewohnt hat, der hatte einen Amiga. Vielleicht haben sie auch mit dem gesprochen.
Ah,
das
kann auch sein,
könnte sein. Das fällt mir jetzt gerade ein.
Ja.
Ja, das war meine Road zum Amiga. Und was mir auch jetzt in der Retrospektive beim darüber nachdenken, in Vorbereitung auf den Podcast, wir wussten ja, was wir machen wollen. Und da habe ich darüber nachgedacht. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe, bevor ich das Ding selber hatte, nie vor einem Amiga gesessen. Mhm. Also nicht bei einem Kumpel. Ich glaube, meine allererste Berührung mit Homecomputern war in einem Quellekatalog oder Autokatalog oder so, ne, hinten die Spiele und so.
Ja.
Aber, und das wird Sebo vielleicht freuen, ich fand, dass der Atari ST super cool aussah, mhm, weil die F-Tasten, die Funktionstasten oben, die waren schief, die waren, mhm, schräg.
Ja, ja.
Und das sah so cool aus, das sah so futuristisch aus, das fand ich so mega. Und da hätte ich auch lieber das Gerät gehabt, muss ich sagen. Ich habe dann halt einen Amiga gekriegt.
Ja, kann ich verstehen.
Ja.
Sah geil aus, ja.
Das war so meine, in Kurzform, meine Road zum Amiga. Das erste Mal, da kommen wir dann später zu, auch meine ersten Spiele, das erzähle ich dann später. Tobi, wie war das denn bei dir?
Ja, ich war so ein bisschen Spätzünder. Du hast es ja gerade schon angedeutet. Ich hatte immer die gebrauchten Sachen. Und gerade wo du das so erzählt hast, ich glaube, in ähnlicher Ausführung hast du die Geschichte tatsächlich schon zu unserer ersten Mal PC-Folge erzählt. Ich mache das jetzt genauso. Also ganz liebe Grüße an alle Hörer, die es lieben, Dinge doppelt zu erfahren, oder diejenigen Hörer, die es nicht mögen, wenn wir nicht auf den Punkt kommen.
Aber, um jetzt mal nicht auf den Punkt zu kommen, ganz wichtig, wenn die Kollegen hier, ne, unsere Hörenden, irgendwann mal bei Günther Jauch sitzen und da gefragt wird, was wollte denn Retroboy Markus anstelle eines Amigas, den er bekommen hat, mhm, haben? Und dann sind da die Auswahlmöglichkeiten und eine ist Mega Drive, dann wissen die Leute vielleicht Bescheid, weil sie es hier das zweite Mal gehört haben.
Das könnte sein. Mhm. Und jetzt sind die beiden Hörer, die auch schlechte Gags nicht auch weg. Macht's gut. Aber nein, wen das nicht interessiert, der kann natürlich einfach das Kapitel skippen und dann einfach ins nächste Kapitel eintauchen. Also, ich hatte immer gebrauchte Geräte und zwar ging das los bei mir in der 5. Klasse. Da hatte ein Kumpel von mir ein C+4. Das war so dieses, mhm, ja, dieses günstige Commodore-Modell, das es parallel zum C16 gab.
Also nicht mal der C64?
Nicht mal der C64.
Genau. Oh Gott, oh Gott.
Und ich hatte vorher eigentlich überhaupt keine großartigen Berührungspunkte mit irgendwelchen Computerspielen oder Videospielen. Und der hat mir den angeboten, der hat mir den verkauft für sehr wenig Geld. Ich weiß es nicht mehr genau. Also diesen Computer mit ein paar Disketten und zwei Joysticks oder so. Mhm. 100 Mark oder irgendwie sowas.
Competition Pro?
Nee, war irgendwas anderes. Mhm. Von Commodore, glaube ich, auch ein Joystick und eine Datasette dazu und ein Floppy-Laufwerk. Mhm. Und ja, das war so mein allererster Computer und da waren halt, ja, wie die Spiele halt so waren damals. Es waren so ein paar Originale dabei, die auf dem Cover geil aussahen. Ninja Master und Shark hieß eins, Kickstart, das war so ein Motorradspiel. Mr. Puniverse, alles so Mastertronic-Budget-Spiele, mhm, die wirklich nicht besonders gut waren, die stundenlang laden mussten und die auch in Wirklichkeit nicht besonders viel Spaß gemacht haben. Aber es war ein Computer und irgendwie war das für mich was Besonderes. Ich hatte jetzt einen Computer, das war cool. Ich hatte keinen Monitor, ich hatte einen kleinen Fernseher, einen sehr kleinen Fernseher. Das waren diese kleinen tragbaren Handfernseher, diese roten Würfel.
Ich kenne den noch. Ne? Ich wollte auch gerade sagen, deiner war rot und die Antaste war kaputt und du musstest da ein Streichholz reinstecken, ja, damit er anblieb. Richtig. Und der war auch nur schwarz-weiß.
Der war schwarz-weiß und nach einer halben Stunde, wenn er warm wurde, fing er an zu flimmern. Das war wirklich blöd.
Und wenn wir von kleinen reden, also heutzutage, ich weiß nicht, was hast du für eine Diagonale im Wohnzimmer? Ich habe
keine Ahnung.
Ich habe 65 Zoll, also es ist schon relativ groß. Mhm. Ne, also ich muss jetzt hier, ich flexe jetzt hier ein bisschen, ne, aber gibt genug User, die sicherlich mehr haben. Davor hatte ich, glaube ich, 55 Zoll und
ich spreche von Zoll, ne?
Ja, ja, von Zoll, genau. Und so ein, mein erster Amiga-Monitor hatte 14 Zoll, das weiß ich noch.
So, und dieser kleine Fernseher hatte ungefähr circa die Mattscheibe 15 Zentimeter oder sowas.
Also deutlich nochmal unter 14 Zoll, ne?
Ja, Zentimeter, 15 Zentimeter in der Breite, ein bisschen weniger in der Höhe. Also das Ding war wirklich witzig.
Weniger als ein Tablet?
Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall sehr, sehr winzig und schwarz-weiß. Also das hat nicht wirklich Spaß gemacht. Aber ich hatte einen Computer und war da relativ stolz drauf und habe damit auch gerne und viel gespielt. Aber das hielt nicht lange an, denn ich habe, jetzt muss ich so ein bisschen raten, ein Jahr später vielleicht, mein zweiten gebrauchten Computer gekauft von meinem Kumpel Axel. Der wollte den loswerden und da bin ich natürlich ganz scharf drauf gewesen, habe dann meinen Eltern erzählt, hier C64 und so, der ist ein bisschen neuer, der ist richtig modern, damit kann man Hausaufgaben machen. Und den habe ich auch relativ günstig dann von ihm abgekauft. Das war dann 90, 91 vielleicht, ja, eher 91 wahrscheinlich. Und das waren zwei große Diskettenboxen mit Spielen. Das war der C64 selber und ein Diskettenlaufwerk, C64 2 übrigens, das war dieses etwas modernere Gerät, was schon in dem Amiga Grau auch gewesen ist, nämlich dieses ganz alte Brotkastenmodell. Und das war für mich natürlich ein absoluter Gamechanger. Also im Vergleich zu dem Plus 4, den ich vorher hatte, war der C64 schon eine richtige Maschine. Das war schon echt geil und das war auch ein Gerät, vor dem ich schon öfter mal gesessen hatte bei Kumpels. Da kannte ich auch schon einiges an Spielen und das sah wirklich, wirklich cool aus. Ne? Und ich würde mal sagen, so Anfang der 90er war das Ding auch noch nicht komplett tot. Also den gab es schon noch zu kaufen, der stand schon noch in Kaufhäusern rum und war auch in meinem Freundeskreis durchaus verbreitet. Und mit dem war ich erstmal sehr, sehr zufrieden. Es hat dann nicht lang gedauert, da wurde ich natürlich hellhörig und hungrig auf was Neues. Allerdings war das eher so im Bereich der Konsolen. Der Game Boy war mega angesagt bei mir in der Klasse. Also es hatten einige meiner Kumpels einen Game Boy. Im Fernsehen lief Game Boy Werbung, in den Kaufhäusern standen die Dinger rum. Mhm. Das wollte ich haben. Game Boy war ich schockverliebt in das Teil. Und mein Cousin, der ist so ein Early Adapter, der kauft sich immer alles, hat das ein, zwei Jahre und verkauft es dann wieder. Und so auch bei diesem Game Boy. Das war dann genau an dem Punkt angelangt bei ihm, dass er das Ding wieder loswerden wollte. Und wie es der Zufall so will, bot er mir diesen Gameboy an. Und ich konnte diesen Gameboy von ihm abkaufen. Mit 4 Spielen, Super Mario, Tetris, Golf und Balloon Kid, Gargoyles Quest noch, es waren 5 Spiele. Und ja, mit dem und dem C64 war ich jetzt erstmal ganz gut aufgestellt. Ich hatte also den C64 so zum Spielen und tatsächlich auch so ein bisschen mit Arbeiten in Anführungszeichen. Das ist ein bisschen Basic programmiert und den Gameboy halt zum Zocken. Das war ja schon eine richtige Zockmaschine damals, also ein modernes Gerät. Das hat schon richtig Bock gemacht. Also Gameboy und C64 und dann 1993 muss das gewesen sein. Wir beide hatten Konfirmationen, da hat man ein bisschen Kohle bekommen. Mhm. Amiga war allgegenwärtig in meinem Freundeskreis inzwischen.
Davor war der C64 allgegenwärtig, jetzt ist der Amiga allgegenwärtig, Tobi muss nachziehen.
Genau, also ihr hattet das Ding schon seit einem guten Jahr, würde ich sagen, vielleicht länger. Und das Ding war ja auch, wir sind jetzt 93, da war das Ding schon halb tot.
Da war das Ding 6 Jahre alt.
Also nicht für uns, wir hatten noch ein bisschen was
davon. Für uns auf keinen Fall.
Aber wenn man sich überlegt, wann das Ding rausgekommen ist,
87,
sind wir schon weit von entfernt. Nichtsdestotrotz, ich wollte noch nachziehen und habe mir dann von meinem Konfirmationsgeld ein Amiga gekauft, inklusive Monitor, in einem Geschäft, allerdings gebraucht. Im Computerhandel, das war so ein Laden bei uns in der Stadt, die haben gebrauchte Computer verkauft. Und da habe ich dann für, keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr, sicherlich einen guten Preis dieses Setup bekommen und war damit auch eine Weile ganz zufrieden.
Bevor du weitererzählst, weil du gerade gesagt hast, das Ding war bei uns schon fast tot. Oder nein, war bei uns noch nicht tot, in der Bubble noch nicht, aber so allgemein. Mhm. Wobei, da möchte ich fairerweise sagen, das hatte man ja gar nicht auf dem Schirm. Wir als Kinder, woher sollten wir das wissen? Wir wussten ja gar nicht, wann ist das Ding erschienen? Wie lange ist das schon auf dem Markt? Wir wussten, hey, das gibt's noch zu kaufen. Es stehen Spiele im Laden. In meinem Freundeskreis haben das alle. Leerdisketten sind zu bekommen. So, das war doch alles, was wichtig war für uns. Heutzutage, wo du das Internet hast und ganz anders informiert bist, da weißt du, okay, durchschnittliche oder normalerweise hat so eine Konsole, bei Konsolen so ein Lifecycle, sind so 7, 8 Jahre, je nachdem, welche Konsole du nimmst. Mhm. Und da würdest du natürlich sagen, okay, 87 erschienen, 93, ja, lohnt sich das noch?
Ja.
Jetzt noch ein Amiga zu kaufen, weiß ich nicht so genau. Aber wiederum auf der anderen Seite ist die Zeit natürlich für uns auch viel langsamer vergangen damals. Wenn ich mich zurückerinnere, dann hatte ich Ewigkeiten einen Amiga.
Ja.
Wahrscheinlich waren es aber nur 3,5, 4 Jahre.
Und bei mir noch weniger, ne?
Genau, und bei dir noch weniger. Aber gefühlt, das Feeling, das war unendlich lange.
Also das geht mir auch so. Also in Erinnerung waren das mindestens 5 Jahre. In Wirklichkeit waren es 2, maximal 3 Jahre bei mir.
Ja.
Und da gebe ich dir natürlich recht, dass das Ding schon älter war und wann das rauskam, wie lange es noch leben sollte, das hat uns ja überhaupt nicht erreicht. Es gab das Ding, wie du gesagt hast, auch im Handel, es gab Zeitschriften, es gab ohne Ende Spiele.
Genau, Zeitschriften, die Amiga Games, die wir jetzt hier schon diverse Male besprochen haben, die gab es ja auch noch gar nicht so lange. Das war ja ein relativ neues Magazin damals.
Ja, ja. Und es ging dann ja auch, wenn man sich die Geschichte von Commodore anguckt, dann so ein bisschen Knall auf Fall. Also vielleicht hat man das zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so absehen können, das weiß ich nicht genau. Aber genau, für uns war das auf jeden Fall absolut State of the Art. Und ich hatte vom Amiga auch schon gehört. Der war ja, wie du gesagt hast, allgegenwärtig. Du hattest das Ding und ich habe den auch, glaube ich, bei dir, bin ich mir relativ sicher, zum ersten Mal gesehen, beziehungsweise das erste Mal vor dem Ding gesessen, was dann mit Sicherheit auch meinen Wunsch verstärkt hat, auch so ein Ding haben zu wollen. Denn ich war ja, was das Computerspielen angeht, noch auf dem C64. Und wenn du die beiden nebeneinander hältst, der C64 war okay, aber das war ja auch ein Quantensprung. Also die 16-Bit, der Sound, die Grafik, das war natürlich ein anderes Universum.
Gerade so. Der Sound, ne?
Und immer wenn ich dann Spiele auf dem C64 gespielt habe, die es auf dem Amiga auch gab, die ich bei dir vielleicht mal gesehen hatte, dann war das ja ein ziemlicher Rückschritt immer, wenn ich dann zu Hause saß und dem schlechteren Sound, die schlechtere Grafik irgendwie hatte. Und ja, also das hat dazu geführt, dass ich unbedingt auch einen Amiga haben wollte. Und ja, den habe ich mir dann, wie gesagt, von dem Geld gekauft und war mit diesem Gerät auch ganz glücklich. Allerdings nicht besonders lange, denn ne, wer günstig kauft, kauft zweimal. So auch hier. Denn das Ding ging kaputt. Ich weiß nicht mehr genau, ob der Monitor oder der Computer zuerst kaputt gegangen war. Ich glaube, der Amiga selber, da haben wir den Screen mit der Hand, also den Workbench-Lade, nicht Ladescreen, diesen, ne? Den,
genau. Lege bitte eine Diskette ein.
Genau, und dieses Bild war ja Teil des Betriebssystems, beziehungsweise Teil der Hardware. Mhm. Und die war irgendwie kaputt, die war verpixelt. Also dieses Bild dieser Hand war bei meinem Amiga irgendwann kaputt. Es war verzerrt. Keine Ahnung. Das heißt, es lag da irgendein Hardware-Defekt vor und ja, das Ding war nicht mehr zu retten. Ich habe dann, erinnere ich mich noch, im Telefonbuch bei Computerläden angerufen, so Escom und Phobis und solchen Läden, weil ich mir nicht zu helfen wusste. Die hatten natürlich überhaupt keine Ahnung, was ich von denen will und ich dachte, die könnten mir vielleicht helfen, aber naja, dem war nicht so. Und ich habe mir dann irgendwann einen neuen Gebrauchten gekauft, mit dem ich dann auch länger Spaß hatte, bis zum Ende sogar.
Ja.
Wo und ob ich mir den auch in diesem Gebrauchtwarenladen gekauft habe, das weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall weiß ich aber noch, dass der Monitor irgendwann auch kaputt ging. Das war ein Original-Commodore-Monitor, so ein alter noch, da stand noch Amiga drauf, also ein Original-Amiga-Monitor, nicht der 1084S, sondern ein Modell davor.
Der 1084S, man, der Tobi, genau sowas, für sowas bist du gut, du weißt solche Sachen.
Das war der, den du hattest und den ich später auch hatte.
Ja.
Und der ging auch immer aus irgendwann. Der Sound lief noch, das Spiel lief noch, aber das Bild war weg.
Ja.
Und da musste man da so gegenhauen, richtig draufzimmern, an die Seite oder oben drauf.
Das weiß ich tatsächlich nicht mehr.
Er hatte irgendeinen Wackelkontakt.
Ja.
Und dann ging es wieder an und mein Vater war natürlich mega genervt davon, wenn ich da irgendwie abends auf diesen Teil rumgekloppt habe.
Ja, klar.
Und ja, das Ding war dann auch irgendwann weg. Ich habe dann zwischendurch noch so einen TV-Modulator gehabt, da konnte man dann den Amiga an einen Fernseher mit anschließen.
Aber an einen anderen als an deinen kleinen roten, ne? Du hattest da schon einen besseren.
Genau, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann einen normalen kleinen Fernseher einfach.
Ja.
Farbfernseher. Und das war auch dann okay, aber das Bild war natürlich relativ schlecht, die Auflösung war kacke.
Ja.
Und irgendwann konnte ich mir dann auch wieder einen normalen, originalen Amiga-Monitor kaufen, den besagten C84S. Und mit dem hatte ich dann auch bis zum Ende meinen Spaß.
Gebraucht oder neu?
Der war neu, tatsächlich.
Wow.
Ja, das weiß ich noch. Also, zusammengefasst, ich war immer so ein bisschen late to the party und ja, hab da immer ein bisschen Pech gehabt. Aber nichtsdestotrotz eine Phase, die mich sicherlich sehr, sehr geprägt hat bis heute, was das Computerspielen angeht.
Hm. Ja, die erste Freundin.
Die erste Freundin, genau. Alte Liebe rostet ja auch nicht, bekanntermaßen. Bevor wir weiterreden, wird es Zeit, dass wir noch mal jemand anderes zu Wort kommen lassen. Du hast ja vorhin schon so nebenbei fallen lassen, dass ja unser lieber Mitpodcaster Sebo, der heute nicht dabei ist, mit seinem Atari auf der dunklen Seite stand, aber vielleicht hat er ja trotzdem auch so seine Erfahrungen mit dem Amiga gesammelt. Hören wir uns doch mal an, was der so zu sagen hat.
Hallo, Sebo hier. Ihr kennt mich vielleicht aus Podcasts wie Insert Moin oder den Runaways oder dem Polycast oder vielleicht auch von den Ewig Gestern. Da bin ich jedenfalls manchmal zu Gast, inzwischen ja leider nicht mehr so oft, wie ich das gerne möchte. Aber ab und zu. Und Markus hatte darum gebeten, dass ich mich erstmal vorstelle. Oder galt das für die anderen Gäste? Na, ich mache das jedenfalls kurz. Also, hi, ich bin Sebo. Ich mache seit ein paar Jahren Podcasts und bin auch seit ein paar Jahren hier eigentlich Mitglied. Aktuell leider etwas weniger, als ich möchte. Und genau, ich habe mich früher viel bei Insert Moin rumgetrieben. Und da war ich oft zu Gast. Und bei den anderen beiden Casten, da war ich ein oder zweimal zu Gast. Also vielleicht vergessen wir das Ganze wieder. Thema heute soll der Amiga sein, die ersten Male mit dem Amiga. Ich bin ja bekanntermaßen mit dem Atari groß geworden. Den hatten wir relativ früh, mein Vater hat den mitgebracht aus Schweden oder was Dänemark, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Auf jeden Fall waren wir Mitte der 80er schon im Besitz dieser krass neuen Megatechnologie. Und das waren auch meine ersten richtigen Erfahrungen mit einem Computer, mit Videospielen oder Computerspielen. Und Der Amiga hat bei mir nie so eine große Rolle gespielt. Also A, hatte ich selber keinen. Und ich hatte auch immer nur Freunde, die auch einen Atari hatten. Bis auf einen Freund, Roland. Roland hat einen Amiga, also kann ich von meinen Erfahrungen da erzählen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe das als Kind gar nicht so als einen Riesenunterschied wahrgenommen. Er hatte halt ein paar Spiele, die es bei mir nicht gab. So diese Ember Moon, Ember Star Sachen. Das fand ich auch ganz faszinierend. Und war auch immer so ein bisschen traurig, dass nicht alle Bitmap Brothers Spiele auf dem Atari erschienen sind. Ich glaube hier Chaos Engine zum Beispiel haben wir ganz gerne bei ihm gespielt. Das gab es natürlich nicht auf dem Atari. Aber die ganzen anderen Unterschiede sind mir so als Kind gar nicht so richtig bewusst geworden. Also dass der Amiga theoretisch, ja, oder er hat schon bessere Grafik, ne, und auch vor allen Dingen besseren Sound hat als der Atari. Das ist ja das Ding gewesen. Ist mir nie so aufgefallen, weil wir am Atari, ja, habe ich vielleicht mal ein, zweimal erwähnt, ich bin nicht so sicher, diese Roland MT32, das Soundmodul da dran hängen hatten. Und deswegen konnte ich ja Spiele mit Minimusik schon relativ früh genießen und war davon total begeistert. Da war jetzt der Amiga für mich gar nicht so die Bombe im Vergleich. Ich muss aber auch sagen, als Kind fand ich einfach auch, ich habe dann Turrican 2 auch auf dem Amiga mal gespielt und auf dem Atari und auch Xenon 2 Mega Blast. Mir ist das gar nicht so unterschiedlich aufgefallen. Wenn ich da heute reinhöre, dann merkt man ja doch schon ganz deutlich, dass der Atari da vielleicht nicht so seine Muskeln spielen lassen konnte, was das Sampling und so angeht. Ja, und als ich ein bisschen älter geworden bin, war ich schon traurig, dass einige Spiele irgendwie exklusiv in Amiga erscheinen und nicht auf beiden immer spielbar sind. Aber so den krass großen Unterschied habe ich damals nicht gemerkt. Ich war auf dem Atari einfach schon so gut versorgt, dass das für mich kaum Unterschied gemacht hat. Ich glaube, ich fand beim Amiga die Joysticks doof, aber ich glaube, den Competition Pro hätte es auch für den Amiga gegeben. Roland hatte den halt nur nicht, deswegen musste man es da mit anderen Sachen zufrieden geben. Ja, genau. Und ja, diese Konkurrenz oder die Feindschaft unter den Rechnern habe ich damals gar nicht so groß wahrgenommen. Ich hatte halt den Atari, war damit zufrieden und fand den Amiga auch eine schöne Kiste, hatte aber nicht das Bedürfnis, jetzt unbedingt auch noch einen Amiga bei mir anzuschaffen. Ja, viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen, denn wie gesagt, meine Erfahrungen beschränken sich wirklich darauf, ab und zu bei Roland am Amiga gespielt zu haben. Und oft waren es halt einfach auch Spiele, die ich auch schon selber zu Hause hatte, weil es ja doch oft vieles parallel gab. Ja, genau. Das war's dann schon von mir. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Einspieler was anfangen und genießt den Rest der Folge und wir hören uns hier hoffentlich auch bald wieder. Bis dann.
Ja, danke, lieber Sebo. Und das tut einem natürlich im Herzen weh, wenn man hört, dass du da auf diesen Amiga-Sound verzichten musstest, auch wenn du das vielleicht gar nicht so empfunden hast damals. Und mir war dieser Unterschied zum Beispiel eigentlich auch nicht so richtig bewusst, diese Fehde zwischen den beiden Systemen damals. Vielleicht auch einfach, weil ich niemanden hatte oder niemanden kannte, der einen Atari hatte. Ich kann mich nur erinnern, dass der Amiga aber von manchen immer so ein bisschen belächelt und als Spielkonsole abgetan wurde. Stimmt ja auch so ein bisschen. Einfach, weil es unfassbar viele Spiele für das Teil gab und weil wir auch einfach unfassbar viele Spiele hatten in unseren Diskettenboxen. Wir sprechen auch gleich noch über Spiele, aber sag mal, man hat den Amiga damals ja in verschiedenen Ausführungen bekommen. Mhm. Ich hatte den ganz normalen 500er, kein Plus, kein 1200er, mit einer 1 Megabyte Speichererweiterung. Wie war es bei dir?
Ach, du hattest die Speichererweiterung direkt?
Ich meine ja, bei dem zweiten hatte ich die, glaube ich, schon mit drin. Ja.
Okay, nee, ich nicht. Ich hatte tatsächlich auch, so wie du, das absolute Basic-Gerät, also den normalen 500er. Nichts dabei, keine Speichererweiterung, kein extra Laufwerk und Spoiler-Alarm, das sollte ich auch niemals bekommen. Hm. Aber die Speichererweiterung habe ich mir, ich glaube, tatsächlich relativ bald dazu gekauft.
Brauchte man ja auch, ne?
Ja, das war schon echt scheiße. Man konnte ja diverse Spiele nicht spielen.
Nee, also vor allem mit voranschreitendem Alter des Amigas wurden die Spiele hungriger und eigentlich brauchtest du ja für alles, was einigermaßen cool war, ein MB, ne?
Genau, ein MB. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich damals dachte, ich kaufe mit der Speichererweiterung einen MB. Aber nein, dem war ja nicht so. Du kaufst ja 512 Kilobyte, damit die 512 Kilobyte, die du im Amiga schon drin hattest, damit das insgesamt ein MB Speicher wurde.
Genau.
Und diese Speichererweiterung, die war ja riesig. Das war eine riesige Platine.
Ja. Also hast du die selber eingebaut?
Die habe ich selber eingebaut, ja. Okay. Ich habe mir die gekauft und da war ja nichts mit einbauen. Das musstest du ja nur reinstecken. Aber da konntest du ja nichts falsch machen.
Nee. Aber ich kam gerade drauf, weil ich habe die nicht selber eingebaut, die muss schon drin gewesen sein, denn ich hatte noch so einen kleinen Schalter an der Seite. Konnte man aus- und anschalten, das Ding. Weil es gab ja Spiele, tatsächlich ältere, die dann wiederum nur mit geringerer Leistung liefen.
Ja, stimmt. Die haben rumgesponnen, wenn du eine Speichererweiterung hattest.
Genau. Du konntest natürlich die Blende abnehmen und das Ding einfach rausziehen. Das war auch kein Problem, glaube ich. Aber es gab, und das hat man häufiger mal gesehen damals, dass die so einen Schalter hatten an der Seite, so einen mechanischen Kippschalter.
Ja, ich überlege gerade, ich wollte gerade sagen, ja, das ist was Nachgerüstetes, aber ja, in der Verpackung der Speichererweiterung war dieser Kippschalter mit einem Kabel drin.
Ah, ja.
Den hätte ich also auch einbauen können, habe ich aber nie gemacht.
Ja, ja.
Also ich wollte nie am Amiga rumbohren oder sowas und dieses Ding da reinschrauben, das hätte ich mich nie getraut. Aber ja, stimmt, theoretisch hätte ich das auch machen können.
Okay, dann lag der dem dabei, das wusste ich gar nicht. Aber das erklärt vielleicht auch, warum die immer gleich aussahen, diese Dinger.
Mhm. Aber wo du gerade sagst, ist jetzt, ja doch, ist auch ein erstes Mal mit dem Amiga. Der Amiga war sehr robust.
Ja.
Er war unglaublich robust. Ich habe damals, ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte schon mal im Podcast erzählt habe. Dir habe ich sie schon mal erzählt. Du kennst diese Geschichte, aber im Podcast habe ich sie, glaube ich, noch nie erzählt. Ich habe damals die Angewohnheit gehabt, warum auch immer, Müllermilch aus einer Tasse zu trinken.
Mhm.
Nicht aus diesen Plastikbechern, die es damals gab. Ich habe die immer aufgemacht und in eine große Tasse gepackt.
Mhm.
Und ich habe damals meinen Amiga auf so einem kleinen Beistelltisch gehabt, vor meinem Bett. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Also,
ja.
Das stand so seitlich, das war kein Schreibtisch, das stand so seitlich. Ich habe dann immer zum Zocken auf dem Bett gesessen, später auch auf einem Schreibtischstuhl, dann vor diesem kleinen Beistelltisch und habe dann die Füße auf dem Bett gehabt und so. Also war schon einigermaßen gemütlich. Aber vor dem Amiga war nicht viel Platz oder auf diesem Beistelltisch war da nicht viel Platz, weil der Amiga war ja recht groß. Und diese Tasse stand direkt vor dem Amiga. Und wie man so war oder vor allen Dingen wie ich so gewesen bin, ich habe mich schnell aufgeregt, wenn bei einem Spiel irgendwas nicht funktioniert hat. Wir beide wissen das. Disketten sind auch mal durchs Zimmer geflogen.
Ja, dann ist diese Blech-Alu-Blende abgeflogen.
Genau, so, da hatte man so ein paar Disketten, wo das ab war, wo man es nicht mehr dran gekriegt hat, weil diese Feder da auch rausgefallen ist. Auf jeden Fall stand diese Tasse mit Müllermilch voll direkt vor dem Amiga und ich habe mich tierisch über irgendein Game aufgeregt. Ich weiß nicht mehr, was es gewesen ist und habe auf den Tisch gehauen. Und diese Tasse samt der Müllermilch, dieser klebrigen Müllermilch-Schoko, ist komplett auf den Amiga. Alles rein in den Amiga. Es ist nichts passiert. Das Ding lief einfach weiter. Ich habe das dann natürlich ausgemacht, habe mich auch darüber tierisch geärgert. Ich habe das aufgemacht unten, wo du gerade sagst, du konntest das Blende einfach öffnen und die Speichererweiterung rausnehmen. Ich habe die Blende aufgemacht, ich habe die Speichererweiterung rausgenommen. Da musste man sie vielleicht tatsächlich nicht festschrauben und habe das alles aufgewischt. Und das hat auch eine ganze Zeit lang noch gedauert, bis die Amiga-Tasten wieder flüssig liefen, also flüssig, wegen der Flüssigkeit, die da reingelaufen ist. Die waren dann immer so, ja, so klebrig halt, ne?
Das brauchte eine Weile, bis sie wieder hochkamen, ne?
Ja, genau, genau. Ja. Und irgendwann war das auch vorbei, irgendwann war das wieder nachgeschmiert, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber mit dem Lappen da in die Ritzen zwischen der Tastatur, also zwischen den Tasten und so und alles aufgewischt. Ich habe den aber nicht aufgeschraubt und drinnen irgendwie sauber gemacht, glaube ich. Aber das Ding lief noch und ich habe das dann sauber gemacht, alles wieder zusammengebaut und das Ding lief noch.
Völlig irre.
Schmeiß heute mal eine Müllermilch, also den Inhalt, über so einen Laptop. Ich weiß nicht, ob der noch so funktioniert, wie er funktionieren sollte.
Also mir ist neulich eine Flasche Sprite in der Tasche oder im Rucksack, die nicht ganz zu war, ausgelaufen.
Ja.
Die war auch nicht mehr voll oder so. Und da war eine Powerbank mit in der Tasche.
Ja.
Und da ist auch diese Sprite in die Powerbank reingelaufen und die ist jetzt halt im Arsch. Also die kannst du wegschmeißen. Das ist schon krass, aber erinnert mich gerade an meinen C64, denn den kaufte ich ja von meinem Kumpel Axel.
Grüße gehen übrigens raus.
Ja, ganz liebe Grüße. Und der hat ja auch, oder ist ja ähnlich aufgebaut wie der Amiga, ein bisschen kleiner einfach, aber hat ja hinten auch die Lamellen, diese Schlitze, die Lüftungsschlitze. Und da ist bis heute, ich habe den ja noch im Keller, ist bis heute noch eine braune Substanz, irgendetwas Reste einer braunen Substanz in den Lamellen drin, die ich damals nie sauber gemacht habe. Also da wird ihm auch mal was Ähnliches reingelaufen sein. Und ja, das Ding, das hat ihm anscheinend auch nicht geschadet. Also ja, die Dinger waren einfach scheiße robust.
Ja, ja. Ja. Genau. Entschuldigung für diesen kleinen Exkurs, aber hey, das erste Mal Müllermilch in einem Amiga. Aber
würde heute nicht mehr passieren, denn Müllermilch kaufen wir ja nicht mehr.
Richtig.
Und insofern sind wir da heute für alle Zeiten safe.
Auch das ist richtig. Aber wo wir gerade bei ersten Malen sind, wir haben ja jetzt herausgefunden, wie wir den Amiga gekriegt haben. Aber bevor wir jetzt zum wirklich spannenden Teil kommen, nämlich den Spielen. Tobi, jetzt mal Hand aufs Herz. Amiga. Spielekonsole oder Arbeitsgerät? Ich weiß natürlich die Antwort und eigentlich wissen auch all unsere Zuhörenden die Antwort. Aber erzähl doch trotzdem mal kurz.
Genau, du weißt natürlich wie ich. Für mich war der Amiga hauptsächlich ein Arbeitsgerät.
Mhm. Ja, du hast ja Hausaufgaben damit gemacht.
Genau.
Andauernd.
Ich wollte es zumindest. Ich hatte es vor. Ich war guten Willens, aber habe es tatsächlich nie gemacht. Also Hausaufgaben zumindest habe ich auf dem Teil nie gemacht. Und ehrlicherweise, ich habe natürlich mit dem Ding mehr gezockt als gearbeitet und gearbeitet wirklich in großen Anführungszeichen. Ich habe damit aber trotzdem ein paar andere Dinge gemacht. Ich habe mich mit der Workbench da so ein bisschen beschäftigt und jetzt wird's wirklich sehr gefährlich an Halbwissen. Ich erinnere mich noch an so Sachen, die ich gemacht habe, wie so Startup-Sequenzen erstellt. Das heißt, ich werfe jetzt nochmal so ein Stichwort rein, Shell. Ich habe keine Ahnung mehr, in welchem Zusammenhang das steht. Das ist ja eigentlich die
Tankstelle?
Ja, genau. Einmal die Tankstelle und die Eingabezeile und so Dinge programmiert.
Okay, sagt mir gar nichts tatsächlich.
Also auf jeden Fall hatte mir mein Kumpel Henning gezeigt, wie man theoretisch mit so ein paar Befehlen, die man sich aber, wenn ich mich recht erinnere, also die Befehle, musste man sich noch zusammensammeln. Also die habe ich auf eine Diskette von ihm bekommen, so einzelne Befehle, mit denen man in dieser sogenannten Startup-Sequenz das ausführen konnte. Das heißt, ich habe so kleine Paarzeiler geschrieben und die auf einer Diskette gespeichert in einer sogenannten Startup-Sequenz. Das ist so der erste Block, der da auf der Diskette gelesen wird. Mhm. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ich so kleinere Intros selber bauen konnte.
Okay.
Also das war dann so anstelle des Spiels, was normalerweise käme, wenn man so eine Diskette reingeschoben hat, kam dann eben, je nachdem, was ich da so gemacht habe, irgendein Text oder eine Grafik, ein Bild, ein Ton, ein Sound. Und ich glaube, um die entsprechenden Dinge anzeigen zu können oder abspielen zu können, wie Sounds oder so, braucht man halt Befehle, Play, Sound oder Show Image oder keine Ahnung. Und ja, sowas habe ich ganz bisschen gemacht. Das fand ich auf jeden Fall ganz cool und relativ beeindruckend, dass man da überhaupt so ein bisschen kreativ werden konnte. Und ansonsten, ja, so wie du auch Deluxe Paint halt.
Ne? Ja.
Ja, so ein bisschen rumgepixelt. Und das war wahrscheinlich auch so dein einziger Berührungspunkt abseits des Zockens, oder?
Ja, obwohl, also ja, Workbench, mit der habe ich auch ein bisschen was gemacht. Die war natürlich, also wenn man natürlich heutige Windows oder von mir aus auch Mac OS Fenster sieht und so. Und wenn man dann sich heutzutage so ein Workbench Fenster anguckt, das sieht halt grausam aus. Also einfach alles nicht schön. Aber ich habe damit schon ein bisschen was gemacht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich tatsächlich das Textprogramm benutzt habe und da irgendwas geschrieben habe. Irgendwie Geschichten oder so habe ich geschrieben. Mhm. Und die Workbench hatte ein Sprachmodul. Mhm. Da konnte man etwas eingeben und dann hat der Amiga das gesagt.
Ja.
Und in heutigen Zeiten, wo AI halt ganze Songs macht, wer schon mal auf unserem YouTube-Kanal gewesen ist, der kann in unseren Videos auch einen Song finden. Das ist ein KI-Song. Und das klingt halt schon wie ein richtiger Song, der richtig gesungen ist. Und wenn man dann sich daran zurückerinnert, wie dieses Sprachmodul auf der Workbench geklungen hat. Ich weiß noch, dass ich es unfassbar witzig fand, meinen Vater damit zu beleidigen. ich wundere mich, also aus heutiger Sicht so ein bisschen, dass er mir keine gescheuert hat. Oder zumindest gesagt hat, Markus, das geht so nicht. Gut, ich bin in den 80ern und 90ern groß geworden. Vielleicht hätte er mir noch eine gescheuert. Papery ist dein Arsch. Weiß ich noch sehr genau, dass die Amiga Workbench das gesagt hat, die hatte einen sehr extremen englisch-amerikanischen Akzent.
Ja.
Aber man konnte die tatsächlich was sagen lassen, diese Stimme. Das war spannend, war natürlich auch nur ein Witz, also ein Gag, der ein-, zweimal funktioniert hat, danach war es auch relativ langweilig.
Ja.
Und ja, Deluxe Paint. Ich habe viel mit Deluxe Paint gemacht, ich habe viel gepixelt, habe dann später auch. Du hattest ja einen Freezer und Henk hatte auch einen Freezer, den habe ich mir dann mal ausgeliehen, dann habe ich aus Spielen irgendwie Grafiken rausgezogen und habe damit Collagen gemacht und so ein Kram, irgendwie aus Star Wars Spielen was rausgenommen und dann habe dann eine Star Wars Weltraumkampf gemacht und solche Geschichten. Daran kann ich mich erinnern, das habe ich auch gemacht, aber das war es im Prinzip auch schon. Ansonsten war es wirklich, ja, zocken.
Ja, es war dann doch die Spielkonsole am Ende.
Ja, wenn man nicht gerade noch eine Demo geguckt hat, das vielleicht noch.
Ja,
aber die haben wir auch nur geguckt, wir haben ja nichts programmiert in dieser Richtung.
Nee, gar nicht. Wir haben noch jemanden, der ein paar kleine Anekdoten zum Amiga bzw. seiner Zeit auf dem Amiga zu erzählen hat. Tino Hahn, den man von den Rocket Beans Filmfights oder aus seinem eigenen Podcast Genregeschehen kennt, hat uns ebenfalls einen kleinen Einspieler geschickt. Hören wir mal rein.
Hallo ihr Retro-Mäuse, hier ist Tino Hahn und die einen oder anderen kennen mich ganz, ganz vielleicht von Kino Plus oder von meinem eigenen Podcast Genre geschehen und ich freue mich sehr, dass ich auch ein bisschen über meine eigene Sozialisierung mit dem Amiga 500 erzählen darf, die vielleicht gar nicht so komplett unterschiedlich zu anderen verlaufen ist, denn wir haben ja wahrscheinlich fast alle dieselben Spiele gespielt. Ich habe am meisten damals eigentlich Shoot'em'ups gespielt, wenn ich alleine war, und da waren meine Favorites eigentlich Apydia, Agony, Blood Money. Blood Money nach wie vor ein mega Soundtrack. Ich höre den Anfangstrack immer noch und ich glaube, es war auch nach diesem komischen Summer Jam, was es mal für den C64 gab, das erste Mal, wo ich bewusst Sprachausgabe gehört habe und gedacht, okay, die Zukunft ist heute, es kann nie wieder besser werden. Es wird technisch sich nicht mehr weiterentwickeln und das stimmt wahrscheinlich sogar auch. Jedenfalls war Blood Money einer meiner absoluten Gaming-Höhepunkte, aber ich glaube, wesentlich mehr im Gedächtnis geblieben ist mir beim Amiga 500 noch die ganzen Multiplayer-Sessions in Düner Blaster, wie wir das damals genannt haben, denn wir konnten natürlich alle kein Englisch und haben dann einfach immer Düner Blaster gespielt, so wie wir auch dann Die Hard und so gespielt haben. Wir wussten es halt einfach nicht besser. Und bei Düner Blaster war jedenfalls der Fall, wie ich eben erst rausgefunden habe, dass wohl in der Retail-Version ein Adapter dabei war, dass 5 Leute mit Joystick spielen können, aber da es inzwischen ja auch alles schon verjährt ist und wahrscheinlich auch da alle ähnlich sozialisiert sind, habe ich Düner Blaster natürlich auf ganz dubiosen Pausenhof-Umwegen bekommen. Und jedenfalls hatte einer meiner Freunde damals aber einen Adapter, dass man mit 4 Joysticks immerhin spielen konnte, was aber immer noch dazu führte, dass eine Person an der Tastatur spielen musste. Und ich mutmaße selbstkritisch, dass ich wohl sehr gefallsüchtig als Kind war und deswegen mich immer bereitwillig erklärt habe, die ganzen Scheißpositionen zu übernehmen und deswegen auch Düner Blaster immer mit der Tastatur gespielt habe, was aber dazu geführt hat, dass ich irgendwann so gut an der Tastatur war, dass ja auch vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig oder so, aber wirklich niemand eine Chance da gegen mich hatte, wenn ich mitgespielt habe. Und das hat auch immer dazu geführt, dass alle sauer wurden, die um mich rumsaßen, denn die Joystick-Kabel waren ja relativ kurz, der Adapter hatte auch kein nennenswertes Kabel und zu fünft vor so einem Amiga, vor diesem kleinen Fernseher, den man da hatte, auf irgendwelchen hergekarrten Sitzmöbeln, die man aus dem ganzen Haus zusammengeschleift hat, damit 5 Leute vor so einem kleinen Kinderschreibtisch sitzen können, hat immer dazu geführt, dass es halbe Schlägerei gab, weil natürlich auch alle immer angespannter waren und es halt immer, ja, 5 vorpubertäre Jungs waren, die relativ aggressiv waren, nicht mit ihren Gefühlen umgehen konnten und auch schlecht verlieren konnten. Also diese Düner Blaster Sessions haben immer damit geendet, dass irgendjemand mit drehender Wut oder kurz vorm Ausrasten nach Hause gegangen ist und dann hat man zu viert weitergespielt, bis dann alle beschlossen haben, ja okay, das macht keinen Spaß mehr. Und dann haben wir oft zu einem anderen Spiel gewechselt, das Steel Empire hieß. Ich glaube, das ist nicht wirklich so bekannt. Und ich habe auch jetzt gerade auf Cultboy gesehen, dass es im Amiga Joker 7,92 auch nur 52% bekommen hat und in der Powerplay 4,92 auch nur 58%. Für mich war es damals das geilste Spiel aller Zeiten. Denn das war so eine Mischung aus Risiko und Archon, was ich auf dem C64 schon sehr gerne gespielt habe. Man hat auf so einer Top-Down-Map quasi Armeen platziert. Es gab, glaube ich, 70, 80 Länder, die man erobern musste mit seinen eigenen Cyborgs. Je mehr Länder man hatte, desto mehr Geld, desto bessere Androiden. Also alles so weit, so gut wie bei Risiko. Aber dann hat das Spiel in den Top-Down-Kampfmodus umgeschaltet, wo man den Cyborg entweder steuern konnte oder das den Computer überlassen konnte, der dann ein vorhersehbares Ergebnis ausgerechnet hat. Das einfach auf basierend auf Wahrscheinlichkeit berechnet hat, wer wohl gewinnt. Aber natürlich konnte man das Spiel auch alleine spielen. Wir haben wie die Idioten trainiert, möglichst gut zu sein mit diesen Cyborgs, sodass wir mal Vorteile rauskämpfen konnten. Also es war nahezu egal, wie gut jemand in diesem risikoartigen Teil des Spiels war, wenn man dann mit diesem Cyborg gut umgehen konnte. Und dann konnte jeder, der mitgespielt hat aus dieser Freundesgruppe, immer so individuelle Stärken und Schwächen ausspielen. Weil manche waren halt ein Risiko besser, konnten dann irgendwie das Feld besser erobern, während andere dann halt aber mit diesen Cyborgs richtig, richtig gut waren. Und das haben wir auch gefühlt Tag und Nacht gespielt, eine Zeit lang. Also wahrscheinlich die Erinnerungen sind ja da immer sehr trügerisch, aber ich würde sagen monatelang. Und mir ist auch in Gedächtnis geblieben, dass es in der deutschen Fassung, wie bei vielen Spielen damals, keine Umlaute gab und dass deswegen der Bösewicht General Brügger hieß, weil das Ü nicht dargestellt werden konnte. Und dann haben wir uns auch, wie das halt immer so ist, wenn man Spiele monatelang spielt, in so einer eingeschworenen Freundesgruppe entstehen so komische Insider-Gags. Und dann haben wir uns in der Schule immer General Brügger genannt und sind halt einfach vor Lachen fast vom Stuhl gefallen, ohne dass jemand nachvollziehen konnte. Ich aus heutiger Sicht natürlich auch nicht mehr. Aber so war diese schöne alte Amiga 500-Zeit. So, das war's von mir. Viel Spaß euch noch mit dem Amiga 500 und der restlichen Ausgabe des Podcasts und vielleicht bis irgendwann bald, wenn wir über den Amiga 1000 sprechen. Bis dann. Tschüss.
Ach ja, Dyna Blaster. Da werden Erinnerungen an Team 17 wach. Und was er da gesagt hat zu diesen Insidern, die man dann so irgendwann untereinander drauf hatte, das fühle ich auch komplett. Ne? Ich sag nur Eggenbrot oder Prince of Perversia. Ja, schöne alte Zeit. Also, danke Tino. Und ja, dann können wir ja jetzt endlich zum interessanten Teil kommen.
Ja, den Spielen. Ja. Tobi, das erste Mal Amiga. Kannst du dich noch an dein allererstes Amiga-Spiel erinnern, was du jemals gesehen hast?
Gesehen?
Ja, nicht dein eigenes, da kommen wir gleich zu. Das erste, was du jemals gesehen hast.
Also das muss ja bei dir gewesen sein. Und ich glaube, ich kann jetzt nicht dieses eine Spiel pinnen. Ich habe so eine Handvoll im Kopf, die zu den ersten Spielen gehören, die wir auch zusammen gezockt haben damals. Aber welches von denen nun wirklich das erste gewesen ist, boah, I don't know. Also ich kann mal sagen, dass North and South auf jeden Fall dazugehört hat.
War meine allererste Diskette. In meiner Diskettenbox hatte North and South die Nummer 1, das weiß ich noch.
Siehst du, und das haben wir ja häufig bei dir gezockt zu zweit. Also das wird dabei gewesen sein. Ich erinnere mich noch an Terminator 2.
Ja, das war das allererste Spiel überhaupt. Das hatte ich als Big Box zum Amiga dazugekriegt, um dem das gleich vorwegzunehmen.
Also das waren ja so die Spiele, wenn ich bei dir war, ich kannte ja nun nicht all deine Spiele, aber so die du auch wahrscheinlich am häufigsten gespielt hast oder die du am besten fandest, die hast du mir dann natürlich gezeigt und die haben wir dann auch gezockt und das waren auf jeden Fall unter anderem diese beiden. Wir haben gerne zu zweit Golden Axe gespielt.
Ja, hatte ich auch, also natürlich auch kopiert, klar. Ja. Weiß ich aber die Nummer nicht mehr.
Oh, das weiß ich auch nicht, aber das haben wir auch gerne zu zweit gespielt. Wir haben Robocop 3 gerne gespielt.
Ist aber auch schon ein bisschen später, oder?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das gehörte auch zu den ersteren. Also da war ich ziemlich beeindruckt von dieser Vektorgrafik da in dem Spiel. Und jetzt habe ich 4 genannt. Ein fünftes wäre wahrscheinlich noch Fire and Ice. Auch eines dieser frühen Spiele, was wir gespielt haben. Und Spider-Man, daran erinnere ich mich.
Oh ja, das war geil.
Das war relativ unbekannt, glaube ich. Das ist nicht so ein Blockbuster, wollte ich gerade sagen. So ein leises Spiel, eher so ein Puzzler irgendwie. Aber es war geil, es hat Spaß gemacht.
Ja, wenn man das mal raus hatte, das hatte eine sehr komplexe Steuerung und mit komplex meine ich scheiße. Also die war nicht komplex, weil sie anspruchsvoll war, sondern einfach nicht gut.
Ja.
Aber wenn man die mal ein bisschen drauf hatte, dann hat das Spiel echt schon ziemlich Bock gebracht.
Ja, das war echt cool. Also ja, das waren so die ersten 5. Ich könnte jetzt noch 10 weitere aufzählen wahrscheinlich. Tintin on the Moon zum Beispiel, das war eins von Infogrames. Also an das kann ich mich auch so erinnern.
Toki?
Auch so ganz frühe Erinnerung. Toki, ja.
Das war, glaube ich, die zweite. Also die Nummer 2 war Toki auf meinem in meiner Diskettenbox.
Und natürlich James Bond 2, auch ein Spiel, was wir zu der Zeit gerne gespielt haben. Oder was
deutlich
ich gespielt haben.
Vor dem ersten Teil gespielt. Also den ersten Teil hatte ich, glaube ich, erst danach.
Ja, das mag sein. Der erste ist auch nicht so ganz großer Teil meiner Erinnerung, aber der zweite, doch, an den kann ich mich auch schon gut erinnern. Ja, das waren so meine spontanen, die mir so einfallen. Bei dir?
Ist ja natürlich bei mir ähnlich.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Aber, also, ja, Terminator 2 und die Capcom Collection. Die habe ich auch noch zum Amiga dazu gekriegt. Also Terminator 2, Judgment Day, das war ein Spiel von Ocean. Und ich glaube, das war schon nicht gut.
Ich fand's gut.
Ich glaube, wenn du es heute nochmal spielen würdest, ich weiß nicht, ob du es wirklich gut fändest.
Naja, das waren ja so ein Haufen von Minispielen in einem Spiel und ich fand 2 davon gut.
Ja.
Diese Puzzler.
Ja, die Puzzler waren ganz nett.
Auge und Hand.
Genau. Ja. Und Dazu habe ich auch, wie gesagt, diese Capcom Collection bekommen. Und da, ich habe früher immer gedacht, in Erinnerung, dass da 10 Spiele drin waren. Es waren aber, in Anführungszeichen, nur 8 Spiele drin. Aber das war eine Capcom Collection, das waren Capcom Spiele. Und das war, die kann man tatsächlich bei Moby Games sich angucken, die Diskettenbox. Und als ich die wiedergesehen habe, hat das so krass Erinnerungen hochgebracht an diese Diskettenbox und wie die aussah. Da war bei Strider, UN Squadron, Last Duel, Forgotten Worlds, Ghouls and Ghost, Dynasty Wars, LED oder LED Storm, bin ich mir nicht ganz sicher, und Strider 2. Mhm. Diese Box, und ich habe nicht jedes Spiel davon verstanden. Ich kann mich daran erinnern, dass ich Dynasty Wars gar nicht verstanden habe. Ich glaube, das ist so ein Brawler auf Pferden gewesen. Okay. Aber UN Squadron, das war ein Schmapp mit Fliegern. Mhm. Ghouls and Ghosts haben wir schon eine Folge drüber gemacht und da hatte ich auch den Soundtrack schon mal mit in einer Themes-Folge. Last Duel, da bin ich mir gar nicht mehr sicher, was das gewesen ist. Led Storm oder, ja, ich habe immer Led Storm gesagt, das war so ein Auto-Top-Down-Ballerspiel, ähnlich wie, Gott, wie heißt denn das Spiel, wo du aus dem LKW rausfährst am Anfang? Du weißt das.
Ein Bond-Spiel?
Nein.
Spy Hunter?
Ja, Spy Hunter.
Ja.
Genau, sowas in dem Dreh war Led Storm, Forgotten Worlds, ziemlich bekannt, eine ziemlich bekannte Arcade-Umsetzung, also das Arcade-Spiel ist ziemlich bekannt mit so zwei Typen, die am Fliegen sind und du kannst in alle 8 Richtungen schießen und die Gegner hinterlassen so kleine blaue Coins und dann kannst du Waffen-Upgrades in Shops. Ja, und Strider ist natürlich bekannt, ne? Strider 2 war scheiße, aber Strider 1 ist ja auch ein super bekanntes Spiel, auch ein super bekannter Arcade-Automat.
Ja, an den kann ich mich auch noch erinnern, also beziehungsweise an dein Spiel. Das hatte nämlich so einen fetzen Sprachausgabe, so ein digitalisiertes Sprachsample.
Bei Strider?
Immer wenn der zugeschlagen hat oder was auch immer, also die Figur.
Ja.
Dann hat es ein Schwert oder sowas?
Ja, der hat so eine Art Schwert gehabt, so ein Schwert hat er geschwungen.
Ja, genau, das war ein relativ großer Sprite in der Animation, dieser Schwung des Schwertes. Und ich glaube, da hat er immer so ein Hör gemacht, wenn man zugeschlagen hat.
Das kann sein. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Da ist wieder Tobi, der sich an sowas erinnern kann. Ja, ich vergesse sowas.
Was mich so beeindruckt hat, das kannte ich nämlich nicht vom C64. Also Sprachausgabe gab es da ja quasi nicht. Und auf dem Amiga hat man das ja dann schon noch häufig gehört, wenn auch aus heutiger Sicht nicht gut gealtert. Aber das hat ja fast jedes Spiel irgendwie so ein Sprachsample, sowas Digitalisiertes. Das
war beeindruckend. Und wie ich hier auch gerade noch auf der Verpackung sehe, die war herausgegeben von US Gold. Ja, auch nicht zwingend ein Label, das für große Qualität gesprochen hat. Mhm. Aber da hatte ich ja am Anfang erstmal 9 Spiele. Ne? Mhm. Diese Collection plus Terminator 2 hatte ich erstmal ein bisschen was zu tun.
Vielleicht war das der Kaufgrund für den Amiga damals. Vielleicht hat das der Verkäufer deinen Eltern auch gesagt. Sehen Sie mal, da hat Ihr Junge gleich 9 Spiele. Kaufen Sie mal 9 Cartridges für den Mega Drive.
Ne? Das könnte natürlich auch sein.
Wer weiß.
Das war auf jeden Fall mein allererster Kontakt, meine allerersten Spiele. Ich weiß nicht mehr genau, was das allererste war, was ich dann reingepackt habe. Wahrscheinlich war es Terminator 2.
Vermutlich, ja.
Und ich musste mich ja da auch irgendwie, ich habe ja eben gerade schon gesagt, dass ich so ein Dynasty Wars, das habe ich gar nicht gerafft. Und bei ganz vielen Spielen, da musste man ja irgendwie, ich habe ja nicht in die Anleitung reingeguckt. Diskette rein, los geht's.
Jetzt hast du welche gehabt und hast trotzdem nicht reingeguckt.
Ja, genau. Und dann waren die ersten Spiele, ja, ich habe gerade schon gesagt, 1 war North and South, 2 war Toki. Danach weiß ich nicht mehr, danach verschwimmt alles, aber ja, die ersten paar Spiele waren das definitiv.
Ja.
Und die du genannt hast, sicherlich auch. Ich kann mich nicht an andere Sachen erinnern, die sehr früh waren. Wobei doch, den Herrn Pfeil, den habe ich ja schon erwähnt. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich meine ersten Spiele damals von unserem Kumpel Olli gekriegt habe oder tatsächlich von Herrn Pfeil, weil der hatte ja auch einen Amiga. Und ich weiß, dass ich damals dann regelmäßig runtergegangen bin und gesagt habe, dann habe ich da geklingelt, ne, wie man das halt so gemacht hat, und gefragt hat, ob er gerade Zeit hat und ob er ein paar neue Spiele hat. Und dann bin ich da reingegangen und dann habe ich ihm Leerdisketten gegeben und beim nächsten Mal habe ich dann ein paar neue Spiele gekriegt.
Ja, so war das.
Und da war unter anderem dabei, das hatte ich ja mal in einer Lieblingsfolge von uns dabei, Gott hab sie selig, die schöne alte Reihe, das war auch eine meiner ganz frühen Disketten, da habe ich so eine Diskette gehabt, da waren mehrere Spiele drauf, unter anderem Megaball oder Megaball. Und das habe ich ja mal in einer Lieblingsfolge dabei gehabt. Da habe ich ja damals tatsächlich sogar den Macher ausfindig gemacht und habe über Twitter ein bisschen mit dem kommuniziert. Und der hat mir ein paar Fragen beantwortet. Also wer das nachhören möchte, der guckt mal in eine unserer Lieblingsfolgen. Ich weiß gerade nicht, welches es ist. Müsst ihr mal suchen. So viele sind es ja nicht.
Genau.
Drei Lieblinge. Das waren auf jeden Fall meine allerersten Spiele. Und ich kam vom Master System. Das war ja grafisch schon ganz okay. Aber natürlich warst du schon beeindruckt vom Amiga. Das sah schon mal geiler aus. Woran man sich ganz, ganz doll gewöhnen musste, wobei damals ging es noch, da war das Muskelgedächtnis noch nicht ganz so trainiert, war, dass du auf dem Amiga mit nach oben springst, weil der Amiga nur eine Taste, die meisten Spiele zumindest, hatten auf dem Joystick, Joypad nur eine Taste. Geil, apropos Joypad. Geil übrigens, ich habe keinen Joystick dazu gekriegt, glaube ich. Die Master System Joypads, die gingen auch auf dem Amiga, weil die hatten denselben Port. Also der Amiga hatte denselben Port wie das Master System und wie auch das Mega Drive. Und ich habe für das Master System einen Joystick gehabt tatsächlich. Aber da war, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, dieses Ding.
Ja, dieser Knochen, dieses T-Stück.
Ja, genau. Der war auf der falschen Seite.
Ja, ich erinnere mich.
Das ist aus heutiger Sicht völlig weird. Ganz klar, das D-Pad ist links. Mit der linken Hand steuere ich Mario nach links und rechts oder Sonic oder Alex Kidd. Völlig egal.
Der Knüppel war rechts, ne?
Genau, und der Knüppel war rechts und die Buttons, die zwei, waren links. Völlig krank. Ich habe damit gespielt und ich habe damit richtig lange und viel gespielt und ich habe damit so viel gespielt, dass unten auf, das, also das Ding hatte so Gummifüßchen. Kennt man ja, die, wenn man die abmacht, sind da die Schrauben da drunter, damit man das Ding aufschrauben kann. Und die sind halt irgendwann abgegangen. Und das hatte dann eine echt scharfe Kante da unten. Und ich habe da wirklich in einem Aufbau, habe ich Taschentücher da drunter geklebt, über dieses Ding und mit Tesafilm festgeklebt, damit ich zocken konnte, weil meine Hand, die Haut ist abgerieben. Also es war so krass, ich habe so viel gespielt und so doll den Joystick in der Hand gehalten. Ich konnte das irgendwann, ich konnte ihn nicht mehr halten. Und dann habe ich ja angefangen, da Taschentücher drunter zu kleben. Ja,
kreativ, kreativ.
Damit ich eine Polsterung hatte für das Ding. Aber ja, damit habe ich auf dem Amiga gespielt.
Aber wenn ich mir das so vorstelle, rechte Hand den Knüppel, linke Hand die Buttons, das ist ja schon auch Competition Pro Feeling. Da habe ich ja den Joystick auch in der rechten Hand und den Button bediene ich mit der linken.
Ja, ist das so?
Ja, ja. Also ich könnte den nicht andersrum bedienen. Kannst du natürlich machen, aber mit links die Hand bewegen finde ich auch strange. Also
ja,
den linken Daumen auf dem Steuerkreuz, okay, aber die ganze Hand könnte ich mir gar nicht vorstellen. Und du hast ja gerade selber schon gesagt, Muskelgedächtnis und so. Ich war das bis dahin ja gar nicht gewohnt. Also ich war noch gar nicht konditioniert auf irgendeine Bewegung.
Ja,
genau. Ja, ich hatte mein Gameboy irgendwie, das hatte ein Steuerkreuz, das Ding, aber
das war noch nicht so tief drin.
Nein.
Aber was du gerade gesagt hast, dass du mit links den Knüppel nicht bewegen könntest. Was machst du bei einem Arcade-Automaten? Beziehungsweise heutzutage einen Arcade-Fight-Stick zum Beispiel. Die haben ja auch den Stick auf der linken Seite. Und mein Neo Geo MVSX, diese Arcade-Cabinet, die ich da bei mir in der Man Cave stehen habe, da haben wir auch mal zusammen dran gestanden. Da ist der Stick ja auch links. Also ist ja klassischerweise auf einem Arcade-Automaten ist der Stick ja auch links.
Aber so Computer Joystick eher rechts, würde ich sagen.
Das ist auch irgendwie weird, oder?
Ja, ist schon ein bisschen komisch, das stimmt. Ja. Ja, witzig. Also die Spiele, die du genannt hast und die ich auch eben genannt habe, das waren auch meine allerersten Spiele. Ich hatte ja damals von dir so die erste Rutsche bekommen. Also Amiga war neu. Ich hatte mich da ja von dir inspirieren lassen und ich glaube, meine ersten zwei Packungen Leerdisketten, also 20 Stück, die hatte ich mir dann von dir bunt gemischt kopiert.
Weißt du noch, was deine ersten Spiele, die du selber hattest, waren? Also ich, wie gesagt, ich weiß, North and South war meine 1 und Toki war meine 2. Das sind die beiden, die ich noch weiß, danach weiß ich es nicht mehr.
Also bei mir war die Nummer 1, habe ich auch von dir bekommen, Alienator tatsächlich.
Ah ja, okay, schönes Spiel.
Also wird kaum jemand kennen, das ist eine Heftbeilage gewesen auf einer Diskette und das war so ein Raumschiff-Ballerspiel, so ein bisschen.
War das nicht ein Defender?
Defender angelehnt, genau.
Aber in 3D halt, ne?
Im 3D-Raum und für das Alter des Spiels, späte 80er, 89 oder was, sehr, sehr gut. Das war meine Nummer 1, das weiß ich noch. Weiß ich deshalb, weil mein Kumpel Jörg hat mir da irgendwie ein bisschen beim Aufbau geholfen damals und freundlicherweise für mich die Disketten beschriftet und der hat Alienator mit E geschrieben, obwohl das Spiel mit A geschrieben wird, also Alienator.
Mhm. Ja, er hat es halt richtig geschrieben, also so.
Wie man es schreiben würde.
Ich wüsste gerne, warum das Alienator heißt.
Vielleicht werden wir es erfahren.
Oh.
Wer weiß, wer weiß. Und die Nummer 2 könnte Golden Axe gewesen sein. Das weiß ich aber auch nicht mehr genau.
Stimmt, ja, da, ja, hast du ja eben gerade schon genannt. Das war auch eins meiner frühen Spiele. Das stimmt.
Ja, also das mag sein. Naja, und jetzt haben wir es ja auch schon so ein bisschen angedeutet und ja, auch ausgesprochen. Spiele, Amiga, ne? Davon hatte man am Ende mehrere Diskettenboxen voll. Und ja. Wo kamen die Spiele her? Die kamen natürlich aus dem Umfeld und wurden kopiert wie blöde. Also auf dem Schulhof oder im Freundeskreis gingen die Disketten um. Und es haben sich ja dann dadurch auch zu Amiga-Freundschaften begründet, dass man wieder jemanden kennengelernt hat, der auch einen Amiga hatte. Und dann hat man sich verabredet, natürlich nur um zu kopieren. Aber dieses Kopieren hat ja auch gedauert und war verbunden mit Quatschen und Fragen. Hier, wie ist denn das Spiel? Wie ist denn das? Und dann hat man zusammen gezockt, hat sich Spiele angeguckt. Und es war ja also nicht nur das reine zweckmäßige Kopieren, sondern es war ja dann doch durchaus auch eine soziale Komponente dabei.
Du spielst wahrscheinlich auf Hank an?
Ja, unter anderem. Also es gab ja für jeden, also für dich ja auch wahrscheinlich, Freunde aus deiner Klasse oder aus der Schule, von mir genauso. Und diese Freundeskreise haben sich dann ja auch überschnitten, so wie Hank. Ne? Also ich hatte einen Kumpel, der heißt Henning und der hatte auch einen Amiga und der war ein bisschen älter und was das angeht, auch ein bisschen weiter, also was das Können am Amiga angeht, der kannte sich gut aus mit sowas und hatte auch ein bisschen mehr mitgemacht als wir und der hatte sehr viele Disketten und den habe ich öfter besucht und dann habe ich dem mal von Hank erzählt, also von Henning und dann sind wir gemeinsam dahin und naja, so sind neue Freundeskreise entstanden und so hat sich der Freundeskreis ja auch erweitert. Ne?
Ich kann mich noch erinnern, als wir das erste Mal bei Hank waren, der übrigens am Anfang es gehasst hat, wenn man ihn Hank genannt hat, der wollte immer Henning genannt werden. Irgendwann hat er es dann akzeptiert. Ich war super eingeschüchtert, kann ich mich daran erinnern. Der war halt älter, wohlgemerkt nur 2 Jahre, aber das war damals schon viel.
Auf jeden Fall.
So, der war 2 Klassen über uns, der hat NWA gehört und Ice-T und so, also der hat die harten Rap-Sachen gehört.
Ja, ja.
Und ja, der war halt älter und ich war mega eingeschüchtert von dem.
Ja.
Und die ersten paar Male sind wir immer zusammen dahin gegangen und irgendwann bin ich da auch alleine hingegangen.
Ja.
Und dann hat sich tatsächlich, wie du gesagt hast, eine Freundschaft daraus entwickelt.
Ja, die auch über viele Jahre dann angedauert hat und auch viele Systeme überdauert hat.
Nicht ja gut, den PC dann noch, ne? Also,
Also viele PC-Generationen.
Ja, das auf jeden Fall. Da wurde dann auch noch kopiert. Hank war der Erste, der einen CD-Brenner hatte.
Ja.
Wo man nicht auf, ich glaube, das haben wir in der PC-Folge erzählt, dass man nicht doll auftreten durfte bei ihm.
Weil er sonst gesprungen ist.
Weil die so einen wackeligen Fußboden hatten im Altbau.
Ja.
Aber ja, das hatten wir, glaube ich, erzählt. Lass uns mal wieder zum Amiga zurückkommen.
Ja. Also, was ich nur sagen wollte, ist, dass wir natürlich viel gezockt haben und das kann man uns aus Sicht unserer Eltern damals vielleicht auch vorwerfen, dass sie gedacht haben, Mensch, die sitzen schon wieder nur am Computer und zocken und geht doch mal raus und so. Das hat man sich ja durchaus öfter mal anhören müssen. Ja, das stimmt ja auch zum Teil. Wir haben natürlich viel Amiga gespielt.
Ja, auf jeden Fall.
Aber, was ich gerade schon sagte, diese soziale Komponente, die damit verbunden gewesen ist, die war auch nicht zu unterschätzen. Ne? Also man hat ja nicht nur gezockt. Man hat sich ja zwischendurch auch mal mit anderen Sachen beschäftigt. Irgendwas angeguckt, gequatscht war, irgendwie was essen oder dann doch mal draußen oder ist zu einem dritten Freund gefahren mit dem Bus oder mit dem Fahrrad, um noch irgendwas abzuholen oder solche Dinge. Also das war ja durchaus nicht nur aufs Zocken.
Wahrscheinlich wieder irgendwelche anderen Disketten und Spiele von dem besagten, wo man mit dem Fahrrad
und
dem Bus hingefahren ist.
Also ich kann aber auch sagen, dass mich die Freundschaft mit Hank auch total geprägt hat. Nicht nur was den Amiga angeht damals, auch so, also der war 2 Jahre älter, hat man so ein bisschen aufgeschaut, der war halt 2 Klassen über einem.
Ja, ja, genau.
Auch was Musik angeht, das hat mich inspiriert. Also ich habe ganz viel CDs mir dann überspielt von ihm und neue Sachen kennengelernt, habe auch so zu der Zeit ungefähr angefangen, auch so Rap-Kram zu hören und mir von ihm halt viel Zeug überspielt und so Videokassetten, all sowas, ne? Das war ja eine Quelle für
Anime.
Viele, viele interessante Sachen, die da plötzlich jemand hatte.
Ja, von Hank kenne ich sowas wie Orutsuki Doshi und so und Cyber City Uedo und so. Das kenne ich durch Hank.
Ja.
Also, Fist of the North Star.
Ja. Also durchaus total wertvolle Freundschaften, die da so entstanden sind, die ja auch über das Zocken hinausgegangen sind. Und ganz witzig auch, so wie ich einige Spiele mit dir verbinde, habe ich ja gerade schon ein paar genannt, verbinde ich ein paar auch mit Henning. Andere, die du, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht hattest, das ist zum Beispiel Moonstone.
Oh ja, großartiges Spiel.
Das hat er irgendwie mit reingebracht in die Bubble. Lemmings ist auch für mich so ein Henning-Spiel. Ich weiß nicht, ob du das gehabt hast.
Weiß ich auch nicht, keine Ahnung.
DuckTales, The Quest for Gold.
Ja, ja, auch unfassbar beschissene Steuerung, aber ich habe es geliebt.
Lost Patrol, Hunter.
Oh ja, Hunter verbinde ich total mit Hank und auch mit dir, weil ihr das beide gut fandet und ich fand es total kacke.
Also auch witzig, ne, wie man dann so einzelne Titel noch mit so spezifischen Personen pinnt irgendwie. Das finde ich auch mal ganz, ganz witzig.
Ja, gibt es auch Olli oder Tomek-Spiele?
Ja.
Zum Beispiel?
Kommen wir nachher noch drauf.
Okay. Was noch sehr beeindruckend war am Amiga, du hast es ja vorhin schon mal einmal kurz erwähnt, war der Sound.
Ja.
Diese Ladegeräusche. Ha! Ja,
zum Beispiel.
Die fand auch beeindruckend. Die waren super, ja. Aber nein, die Musik, was der Amiga konnte, du hast eben gerade schon gesagt, viele Games hatten, gefühlt viele Games, wahrscheinlich waren es gar nicht so viele, aber einige Games hatten eine Sprachausgabe und viele Games hatten gute Musik und auch Musik, die ja einfach anders war. Ne? Ich kam vom Master System und du kamst vom C64. Der C64 mit dem SID-Chip, den ich ja, ich weiß noch, als wir unsere erste Themes-Folge gemacht haben und ich auch noch sehr, ich habe so ein bisschen auf den SID-Chip oder auf den C64 herabgeblickt. Mittlerweile weiß ich den SID-Chip durchaus zu schätzen und finde den auch echt schön, hat einen schönen eigenen Sound. Aber der Amiga, der hat natürlich was ganz Eigenes. Das hat sich halt angefühlt mehr wie richtige Musik.
Genau, das waren ja alles gesampelte Instrumente, wenn man so will, ne?
Ja.
Das hat uns ja letztens, als wir auf der Amiga 40 waren, der Rudi kurz erklärt, der Rudi Stemmer.
War das nicht Hülse?
Nee, ich meine, das war der Rudi Stemmer, der uns von der Library erzählt hat. Und ich,
genau.
Jetzt kommt wieder das gefährliche Halbwissen. Jetzt wird es wieder Menschen geben, die sagen, oh, recherchier doch vernünftig. Aber ich kenne mich da auch nicht weiter aus. Aber ich habe mir das nur so gemerkt, dass es mit dem Pro-Tracker, so hieß das Ding, glaube ich, also das Ding, mit dem die meisten Menschen damals Musik gemacht haben, auf und für den Amiga, dass das eine Sound Library hat, bestehend aus Samples. Und diese Samples kommen von einer Person, die hat er irgendwie genannt. Und die hat irgendwie den Weg in dieses Programm Pro Tracker gefunden. Und deswegen klingen auch im Prinzip alle Spiele irgendwie ähnlich oder sind gleich instrumentiert oder ähnlich instrumentiert.
Genau, das macht diesen speziellen Sound des Amigas auch aus. Aber bist du sicher, dass das der Stemmer war?
Ziemlich, ja.
Nicht, bin der Meinung, dass das Chris Hülsbeck uns erzählt hat, dass er dann gesagt hat, hey, ich mache hier meine eigene Sounddatei und darum klingen seine Soundtracks auch anders. Aber, also, ich bin mir echt nicht sicher.
Ich weiß es auch nicht 100%.
Chris, wenn ihr das hier hört, wer von euch beiden hat uns das erzählt?
Vielleicht hat uns jeder auch was anderes erzählt und vor Aufregung habe ich das durcheinander gebracht und zusammengemixt.
Das kann natürlich auch sein.
Ja, also, aber was man ja festhalten kann, alles, was wir so vorher kannten vom Master System zum Beispiel, war ja so modulierter Sound, der
FM-Synthese.
Genau, und auf dem Amiga hatte man es dann halt mit Samples zu tun.
Du kanntest ja noch den Game Boy, das war ja bei dir noch ein Gerät, der klang ja noch, ich mache jetzt wieder Gänsefüße mit meinen klauen Händen, der klang ja noch schlechter.
Ja.
Wie gesagt, schlechter in Anführungszeichen, ne? Ganz, ganz wichtig. Es gibt natürlich auch ganz tolle Musik auf dem Game Boy. Ich habe vorher mit Dennis auf dem Atari 2600 gespielt, klang auch schlechter. Bei Olli, da habe ich auf dem ColecoVision gespielt und auch das klang schlechter. Und dann kommst du halt zum Amiga und der klingt einfach so wahnsinnig gut. Und wer das gerne wissen möchte, wie der Amiga klingt, der geht entweder auf YouTube und hört sich ein paar Amiga-Stücke an oder hört sich ein paar unserer Themes-Folgen an. Tobi hat immer mindestens ein Amiga-Stück dabei.
Oder man geht auf YouTube und guckt sich da unsere Themes-Folgen an. Ich habe nämlich, ich glaube, bis auf die letzte und die vorletzte vielleicht, alle dort in Playlists entsprechend der Folgen zusammengefasst.
Oh ja, das ist eine sehr gute Idee.
Da kann man auch mal reinschauen. Genau, also das war wirklich einzigartig und ich glaube, da bin ich nicht alleine, wenn ich sage, dass gerade der Sound auf dem Amiga das Element ist, was einen vielleicht auch am meisten geprägt hat. Also man hört einen Sound und weiß sofort, okay, das ist Amiga und man ist instant irgendwie zurückversetzt in diese Zeit und hat plötzlich ganz, ganz viele Erinnerungen an so Fragmente, die mit Spielen zu tun haben, aber auch mit der Zeit generell. Und das liegt
finde ich zumindest, hauptsächlich diesem ganz typischen Amiga-Sound zugrunde. Und der war ja sogar so toll, den haben wir ja so gut gefunden, damals auch schon, dass man den sich auf Mixtapes aufgenommen hat. Ne?
Also genau, das wollte ich gerade erzählen.
Nicht nur Musik zum Spielen, sondern auch zum So-Hören. Ne?
Ja, ich habe mir tatsächlich, ich weiß nicht, du auch, aber ich weiß von mir, dass ich ein Mixtape hatte mit diversen Amiga-Stücken drauf. Das war auf jeden Fall was aus Lotus 2 und 3, da waren Stücke drauf. Ich weiß, dass das von Chris Hülsbeck dazu erdichtete R-Type 1 Stück mit dabei war, was es ja in der Arcade-Version nicht gab. Und Railroad Tycoon natürlich, das sehr nervige, das war eher als Gag da drauf, aber das waren schon richtig, richtig geile Stücke. Flashback, das Titelstück, das was sehr kurz ist, was sich aber sehr geil aufbaut, das hatte ich auch schon in der Themes-Folge dabei. Der Amiga hatte einen unglaublich guten Sound.
Ich glaube, dafür ist er auch einfach bekannt geworden. Klar, grafisch war das gut, das war State of the Art, 16-Bit, super. Aber was ihn ja so wirklich charakteristisch gemacht hat und deutlich abgehoben hat von anderen Systemen zu der Zeit, war ja einfach der Sound.
Ich habe neulich ein Video von GameSack gesehen, das ist ein recht bekannter YouTuber, der hat sich Spiele, die auf verschiedenen Systemen erschienen sind, angeguckt. Das ist ein amerikanischer YouTuber und in Amerika war ja der Amiga nicht sehr beliebt, also so gut wie gar nicht bekannt. Und der hat sich Last Battle vom Mega Drive angeguckt. Das ist eine Umsetzung eines Fist of the North Star Spiels aus Japan. Ist im Prinzip genau das gleiche Spiel wie Fist of the North Star, nur dass sie das Blut rausgenommen haben und die Charaktere anders genannt haben. Da gab es auch eine Amiga-Umsetzung und der hat die Grafik halt auch nicht gelobt, außer den Himmel. Diesen typischen Amiga-Himmel. Du hast das in einer unserer Folgen mal so schön erklärt, ich glaube bei Fire and Ice, wie dieser Amiga-Himmel gemacht wurde und auch wie der hieß. Weißt du das noch?
Der Copper-Effekt.
Der Copper-Effekt, vielen Dank. Und den hat er sehr gelobt und meinte auch, ja, das ist halt ganz typisch Amiga. Das konnte das Gerät richtig gut. Ansonsten war die Grafik tatsächlich in allen Belangen schlechter als die anderen Versionen. Aber der Himmel wurde gelobt.
Ja,
das ist so. Also egal, selbst wenn die Spiele kacke aussahen, schöne Himmel hatten die meisten.
Ja, aber nicht, dass jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Also die Grafik vom Amiga war keineswegs kacke, ne?
Nein, es gab ganz tolle Spiele auf dem Amiga.
Ja, ja, das definitiv. Aber wie gesagt, ich glaube, der Sound ist doch noch etwas, was ja ein bisschen memorabler und ein bisschen mehr ikonisch ist noch von dem Gerät und ja, wahrscheinlich die meisten irgendwie doch geprägt hat. Und ja, was ich auch ganz besonders fand am Amiga, ich habe ja gerade schon gesagt, es hat so Freundschaften entstehen lassen, ne? Es ist so diese soziale Komponente, die da irgendwie so hintersteckt und das befeuert hat. Und obwohl der C64, wie gesagt, mein erster Computer gewesen ist, habe ich nicht nur, weil ich längere Zeit mit dem Amiga verbracht habe, auch an die Zeit die positivsten Erinnerungen, glaube ich. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, gefühlt hat mir das Ding Jahre, Jahrzehnte, obwohl es nicht stimmt, aber das war so eine Zeit, ne, mit, ja, wie alt waren wir da, 14, 15, irgendwie sowas?
Ja, wenn ich den 91, 92, dann war ich so 13.
13, 14, 15.
13, 14, also, ja.
Irgendwann eine spannende Zeit, so in einem, ja, so Teenager-Alter, wo das gerade so losgeht, wo man ja auch so viele Dinge erlebt hat, einfach in dem Alter. Und diese Phasen, egal was man da jetzt erlebt hat, also bei dir, du in deiner Schule oder in deinem Umfeld oder ich in meiner Schule, der Amiga war ja immer dabei. Also egal, was man irgendwie so tagsüber oder in anderen Bereichen so erlebt hat, abends war man immer wieder zu Hause bei seinem Amiga vom Schreibtisch und hat irgendwas gezockt wahrscheinlich.
Die Nacht hat der Freundin gehört.
So ist es. Also ne, man hat einfach sau viel Zeit mit dem Ding verbracht.
Ja.
Mit Freunden, alleine, in den verschiedensten Lebenslagen. Und mir geht es zumindest so, ich verbinde sehr viele Erinnerungen mit dem Amiga an verschiedenste Phasen in meinem Teenager-Dasein. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum das Teil für mich auch immer noch so eine emotionale Bedeutung hat.
Ja. Wir wollen aber die rosarote Brille, durch die Tobi gerade guckt, auch ein bisschen runterreißen.
Das ist eine Gleitsichtbrille.
Ja.
Ich schaue jetzt oben drüber.
Das Ding hatte natürlich auch Nachteile, bevor wir aber auf die eingehen. Da lassen wir nochmal jemanden zu Wort kommen, der uns gerne von seinem ersten Mal mit dem Amiga erzählen möchte.
Hallo zusammen, hier ist der Daniel vom Nerdwelten-Podcast. Es freut mich, dass der Markus mich angefragt hat, dass ich etwas über meine allererste Amiga-Erfahrung erzähle. Wer unseren Podcast kennt, weiß, dass ich so die Amiga-Nase zwischen zwei Consoleros bin. Und entsprechend freut es mich natürlich, da nochmal zurückzublicken. Und ich musste tatsächlich etwas überlegen, weil ich habe meinen Amiga damals, es müsste so 91, 92 gewesen sein, bekommen. Hatte aber kurz vorher schon meine erste Erfahrung damit. Ich bin ja 78 geboren, habe mein C64 so um 88 rumbekommen, so mit 10. Und hatte damals einen Freund, den ich nicht ganz so oft gesehen habe, weil er etwas weiter weg gewohnt hatte. Und den hatte ich aber mal besucht. Und dann haben wir den ganzen Tag über gespielt an seinem 64er, aber auch Brettspiele. Ich glaube, das war dann schon so 91. Zumindest mal passt es zu dem, was ich jetzt gleich noch erzähle. Und der meinte dann jedenfalls nach ein paar Stunden, na, ich habe da was Interessantes. Mein großer Bruder ist gerade nicht da. Lass uns doch mal rübergehen in sein Zimmer, da zeige ich dir was. Und dann sind wir da rübergeschlichen, in meiner Erinnerung, aus meinem damaligen Blickwinkel, sehr nüchtern und erwachsen eingerichtetes Zimmer. Und da stand ein Amiga. Ich weiß jetzt nicht mehr, was für ein Modell das damals war. Auf jeden Fall kannte ich das noch nicht. Und der schaltete das an und machte dann ein Spiel rein. Und auf einmal sehe ich da in einer unglaublichen Grafik mit einer Wahnsinnsmusik Ritter. Und alles ganz düster, irgendwelche Mönche. Und dann kann ich kämpfen und das Blut spritzt und das war so erwachsen und so umwerfend damals, dass ich echt gedacht habe, sowas muss ich irgendwann auch mal haben. Ich denke, dass es 1991 war, weil aus meiner Erinnerung war das damals Moonstone, A Hard Day's Night. Das ist ja so ein Hack and Slay mit so Strategieansätzen von Mindscape, das ich dann witzigerweise, als ich dann vielleicht so ein halbes Jahr, Jahr später dann meinen Amiga bekommen hatte, eine ganze Zeit lang überhaupt nicht wahrgenommen habe. Das habe ich dann deutlich später erst mal wiedergefunden, dieses Spiel. Ich meine, auf dem Amiga gab es ja mehr als einen Klassiker, das muss ich euch nicht erzählen. Aber mit Moonstone hatte ich dann erst sehr viel später wieder Berührung und da ist mir das dann auch so wieder eingefallen, was das damals für ein Wahnsinnseindruck war, den der Amiga mit diesem Spiel auf mich gemacht hatte. Und das war meine allererste Begegnung mit dem Amiga. Euch noch viel Spaß. Ciao.
Vielen Dank, Dan. Cool. Coole Geschichte. Auch vor allen Dingen das mit Moonstone. Später vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich wollte ja eigentlich gerade von den Nachteilen des Amiga erzählen. Einer oder die zwei für mich wichtigsten Punkte, die den Amiga aus heutiger Sicht in Teilen nicht spielbar machen. Zum einen, den Sound, den habe ich gerade schon in den höchsten Tönen gelobt. Aber viele Spiele, und das habe ich auch schon öfter angekreidet, viele Spiele hatten entweder oder Sound oder Musik. Und das ist etwas, was ich aus heutiger Sicht absolut unmöglich finde. Das geht gar nicht. Ich möchte beides haben. Wir haben da vor einiger Zeit mal über Suhl gesprochen. Also wir haben nichts verpasst. Wir haben keinen Podcast über Suhl gemacht, aber wir haben Suhl in einer, ich glaube tatsächlich auch in einer Podcast-Folge erwähnt, wo du gesagt hast, ja, das Intro-Lied und das war so schön und das hat einen so reingebracht irgendwie und man wollte loslegen und dann fängt man das Spiel an und alles ist still.
Ja.
Stille. Und das Einzige, was du hörst, ist, wenn du springst, dass es dieses Wupp-Geräusch macht.
Ja.
Und wenn du irgendwie wirfst, glaube ich. So, also die Figur und auch wenn du was auf Sachen drauf springst, also die Sounds des Spiels sind da, aber keine Mucke.
Ja.
Und das hatte der Amiga leider häufig. Und das finde ich immer schade. Und ich freue mich immer, wenn wir ein Amiga-Spiel besprechen, wie zum Beispiel bei Fire and Ice, dass beides da ist. Da freue ich mich jedes Mal tierisch.
Ja, war für mich tatsächlich auch so ein Qualitätsmerkmal irgendwie. Es gab ja Spiele, die konnten das. Fire and Ice hast du gerade gesagt. Turrican konnte das.
Ja.
Und diverse andere konnten das auch. Und das war für mich immer so ein Zeichen, okay, das muss ein Premium-Spiel sein. Das muss ein Premium-Titel sein. Wer das nicht kann, Suhl, sorry, die waren so ein bisschen unten durch. Habe ich auch nicht so gerne gespielt. Es hat mir was gefehlt. Das war so, das war nicht rund, das Paket. Es gab dann so Ausnahmen wie bei Lotus zum Beispiel. Da gab es ja auch nur entweder oder.
Ja.
Aber da hat mir in dem Fall von so einer Rennsimulation der Sound ausgereicht.
Ja.
Das war okay. Und der war auch gut.
Man konnte ja auch mit Musik spielen. Haben wir ja in unserer Lotus-Folge, als wir über die Teile gesprochen haben, auch schon drüber gesprochen. Aber dann hat der Sound halt gefehlt. Der hat wirklich gefehlt.
Genau. Und wenn ich mich da entscheiden muss, in dem Fall von Lotus, dann würde ich immer den Sound wählen, damit man einfach dieses Feedback auch hat. Aber ja, das war tatsächlich ein Umstand, den ich damals auch nicht verstanden habe. Heute weiß man, das ist technischer Limitierung geschuldet oder ja, dem Speicherplatz auf der Diskette oder wie auch immer. Aber damals war das für uns natürlich total random, mehr oder weniger.
Ja.
Warum hat das eine Spiel das andere aber nicht? Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht, das ist ein bisschen doof. Da hilft auch die rosa-rote Brille nicht.
Und solange du noch oben drüber guckst, ne, bei deiner Gleitsichtbrille, sage ich doch den zweiten Punkt, der mich am Amiga unfassbar nervt. Springen mit nach oben. Das ist etwas, was aus heutiger Sicht für mich noch mehr ein K.O.-Kriterium für das Gerät ist, als es die Tatsache mit dem Sound ist. Weil mit nach oben springen, außer in einem Prügelspiel, Street Fighter und Co. Da ist das okay. Aber bei allem anderen, ich möchte einen dedizierten Springknopf haben. Und da finde ich so toll, wenn du sowas wie den Amiga Mini hast, dass du dann einfach auf eine Taste nach oben legst. Mhm. Also auf dem Steuerkreuz ist nach oben, du könntest das Steuerkreuz benutzen, wenn du es gewohnt bist, wenn du vom Amiga kommst und da immer noch im Muskelgedächtnis voll drin bist, aber ich habe mir halt auf die untere Taste, also quasi auf dem Xbox Gamepad, die A-Taste, da habe ich mir Springen draufgelegt und kann so in Amiga-Spielen sehr viel moderner spielen, was für mich halt heutzutage normal ist, ich springe mit einer Taste. Das kann man mit dem Amiga Mini ganz toll umgehen. Auf dem klassischen Amiga wird das schwierig.
Ja, das stimmt. Habe ich genauso gemacht. Ich weiß gar nicht, ob mich das damals so sehr gestört hat. Wie gesagt, das Muskelgedächtnis war vielleicht noch nicht so konditioniert.
Ich würde auch sagen, dass mich das damals nicht so gestört hat.
Aber aus heutiger Sicht gebe ich dir recht, macht das keinen Spaß. Und ja, umso schöner ist es dann da auf dem Amiga Mini, das sich so hin zu konfigurieren, wie man das möchte. Und ohnehin ein Gerät, auf dem man sehr, sehr schön und sehr konvenient heutzutage Amiga-Spiele spielen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Kommen wir nochmal zu den Zubehörteilen, die wir so hatten. Unsere ersten Male mit dem Zubehör.
Toys, könnte man sagen.
Ich habe ja eigentlich schon gesagt, was ich hatte. Also ich hatte kein extra Laufwerk. Ich hatte die Speichererweiterung. Ich weiß aber nicht mehr, was ich zuerst damit gespielt habe. Und diesen weirden Sega Master System Stick hatte ich von Anfang an. Also da habe ich immer mitgespielt. Aber du, Tobi, was hattest du denn so? Freezer habe ich schon erwähnt. Vielleicht erzählst du mal kurz, was ein Freezer überhaupt ist. Und was hattest du noch?
Ja, ich fange mit den anderen Sachen an. Aber so viel ist es eigentlich auch nicht. Also ich hatte ein zweites Laufwerk. Das war sehr cool. Das habe ich auch mal günstig irgendwo herbekommen. Und das hat ja dafür gesorgt, dass man einfach nicht so häufig Disketten wechseln musste. Es gab ja Spiele, die hatten zwei oder deutlich mehr als zwei Disketten.
Ja.
Und man wurde sehr häufig angehalten, die Disketten zu wechseln. Und wenn man dann schon mal Disk 1 und 2 drin hatte, dann ja, musste man da einfach weniger hantieren. Das war sehr cool. Ich hatte natürlich diverse Joysticks, inklusive eines Competition Pros. Den blauen mit silbernem Stick, der hatte auch so Dauerfeuer und sowas. Der war ganz geil. Und ansonsten, ja, hatte ich dieses Freezer-Modul, das Action Replay MK3, wie es genau heißt. Das war ein Modul, was du in den Amiga stecken konntest. Und jetzt ist wieder so ein bisschen Halbwissen, denn normalerweise kann man mit dem Ding noch viel, viel mehr anstellen als das, was ich so gemacht habe. Aber da hat mich auch der Hank zu inspiriert, dass ich mir auch so ein Ding geholt habe. Denn da konnte man das Spiel sozusagen anhalten, einfrieren, einfriesen. Und ist dann in so einer, ich weiß gar nicht, wie man das technisch erklären oder deuten soll. Man ist dann in so einer Eingabeaufforderung gelandet in diesem Freezer und hat im Prinzip das Spiel an der Stelle, an der man da sich befunden hat, manipulieren können. Man konnte sogenannte Speicheradressen in dem Spielecode ansprechen und da sich zum Beispiel so eine Art Cheat erlauben, ne, und sich da irgendwie unendlich Leben machen oder irgendwelche Dinge manipulieren, sodass man da an dem Spiel rumgefummelt hat.
Ah, Vorsicht, erste Freundin und rumfummeln ist schwierig.
Ja, ja, also ich überlege gerade, während ich das hier ausspreche, denn da verschwimmen tatsächlich auch meine Erinnerungen und ich will mich da jetzt auch nicht aufs Glatteis bewegen. Also man konnte zumindest irgendwie so Speicherbereiche ansprechen und die manipulieren, um dann irgendwas, ja, sich da im Spiel an Leben zu verschaffen oder Energie oder was weiß ich.
Und halt Bilder rausziehen, ne?
Genau, man konnte die entsprechend eingefrorenen Bilder sich abspeichern als Grafikdatei.
IFF.
Genau, man konnte die Geschwindigkeit des Spiels manipulieren, also da hatte man so einen kleinen Drehregler an der Cartridge und konnte die Spieltempo auf Zeitlupe stellen, mehr oder weniger. Und das war in manchen Spielen ganz hilfreich, wenn es so um ein sehr genaues Timing ging. Man konnte damit kopieren, man konnte alles Mögliche damit machen. Also es war jetzt nur ein Bruchteil von dem, was ich gerade so gesagt habe. Richtige Cracks, die werden mich jetzt auslachen. Aber für mich waren das schon interessante Sachen. Und das hat sich für mich schon gelohnt, das Ding anzuschaffen. Das fand ich schon cool. Und ja, ich glaube, viel mehr habe ich damit auch nicht gemacht, ehrlich gesagt.
Naja, immerhin.
Immerhin, genau. Nee, und viel mehr Zubehör hatte ich auch gar nicht. Ein paar Zeitschriften, ne? Amiga Games, Amiga Joker. Wobei eigentlich nur Amiga Games. Aber ansonsten hatte ich auch kein großartiges Zubehör, eine Abdeckhaube noch.
Immerhin.
Ja.
Und Monitor.
Und Monitor, genau.
Aber bevor wir jetzt hier ins nächste Thema springen, lass uns doch nochmal hören. Ich glaube, wir haben noch einen Einspieler von jemandem, der von seinem ersten Mal mit dem Amiga erzählen möchte.
Genau.
Sebo hat den Kontakt hergestellt, dafür erstmal vielen Dank. Wen haben wir denn da?
Hallo, der Manu hier von Insert Moin. Der gute Sebo hat mich gefragt, ob ich euch eine kleine Grußbotschaft schicke. zum Amiga und meine Erinnerungen daran. Ja, Amiga hat mich schwer geprägt. Also danke an meinen Vater, der damals so clever war und überlegt hat, ja, mein Sohn braucht unbedingt einen Computer. Und da war der C64, war schon noch aktuell, aber der Amiga war brandneu. Und er hat natürlich dann gesagt, nee, wenn schon, dann das neue Zeug. Und hat mich dann mit einem Amiga beschenkt, wo ich sehr, sehr dankbar bin. Ich habe dann auch noch schöne Erinnerungen an C64 von meinem Kumpel. Aber Amiga war das, was mich geprägt hat. Und ich glaube, unser Podcast und unser Moin und da, wo ich jetzt heute bin und IGN und so, ich wäre nicht da, wo ich nicht wäre, wenn es nicht den Amiga gegeben hätte. Das hat mich total fasziniert, dieses Gerät. Und ich habe viele Jahre meiner Jugend vor diesem wunderschönen Gerät verbracht. Ich habe gedacht, naja, so die typischen Amiga-Stories, die habt ihr wahrscheinlich schon auch alle gehört. Wir haben ja alle ähnliche Spiele gespielt, wir haben alle ähnlich auf dem Pausenhof Disketten getauscht und so weiter. Aber eine Erinnerung hätte fast dafür gesorgt, dass meine Zeit mit dem Amiga gleich mit einem Frust gestartet wäre, ist es auch. Wir haben den Amiga gekauft und dann habe ich natürlich meinen Vater überredet, so, ja, wir brauchen natürlich schon auch ein oder zwei Spiele dazu. Er so, nein, du musst natürlich EDV und zum Arbeiten und für die Schule und so, aber ich habe ihn dann davon überzeugt, dass wir doch noch zwei Spiele anschaffen. Und es war dann in doppelter Hinsicht ein Flop. Wir haben zwei Spiele dann in dem Laden in Stuttgart uns aufschwatzen lassen von dem Verkäufer. Das eine war ein früher Sims-Klon, den man jetzt auch vielleicht gar nicht so kennt. Der hieß Little Computer People. Sehr unbekannt, glaube ich, in Europa, aber es war quasi so die erste Lebenssimulation. Da hatte ich gleich mal einen Bug. Das war echt katastrophal. Und zwar war das Spiel so, dass auf jeder Diskette, wo das Spiel ausgeliefert wurde, war eine so eine Art DNA hinterlegt, sodass eben jeder Käufer, jede Käuferin ein eigenes kleines Wesen hat, was dann in diesem Haus lebt. Und ich habe natürlich gleich mal eine defekte Version ergattert, weil bei mir war der Typ unsichtbar. Wahrscheinlich super rare, wie so ein shiny Pokémon oder so. Aber das Spiel war dadurch halt unspielbar. Das heißt, ich habe die ganze Zeit nur dieses leere Haus gesehen, aber ich habe Geräusche gehört. Also diese Person ist dann auch da rumgelaufen, ist zur Kaffeemaschine, ist die Treppen hoch. Das hat man gehört und er hat auch geredet, aber man hat ihn halt einfach nicht gesehen. Also ich hatte einen Bug im Spiel und dann mussten wir es halt leider umtauschen. Und dann war ich aber so frustriert, dass ich dann auch gar keine neue Version wollte. So, und dann habe ich eben dieses Spiel versucht zu spielen, war frustriert, habe dann gedacht, gut, dann schaue ich mir das andere an. Das war dann, ich glaube, Arkanoid oder Impact hieß das, glaube ich, auf dem Amiga, so ein Arkanoid-Klon. So, und oder irgend so ein Schmupp, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Ich glaube, das Arkanoid Impact war später, weil das ging mit Maus. Das Ding war, das war so ein Schmupp, so ein R-Type-mäßiges Spiel, ich weiß den Namen wirklich nicht mehr. Aber wir hatten halt keinen Joystick gekauft, der Competition Pro, den hatte ich erst ein paar Wochen später mir dann geholt und in der Startversion von meinem Amiga war halt nur die Maus und Tastatur dabei, logischerweise, und kein Joystick. Dieses Spiel, dieses Schmupp, ließ sich aber nicht mit Maus steuern. Das ging nur mit Joystick. Das heißt, ich habe auf diesen Startscreen geguckt und konnte dieses Spiel nicht starten. Das waren meine ersten beiden Spiele. Zum Glück hatte ich dann am nächsten Tag, ich weiß noch, ich hatte Handballtraining, habe dann dem Kumpel gesagt, ich habe einen Amiga, und dann hat er mir World Games mitgebracht am nächsten Tag oder beim nächsten Training, und dann war ich auf einmal wieder im Glück. California Games, Impact, wie gesagt, Arkanoid-Klon und dann natürlich die ganzen Bullfrog-Spiele, Syndicate. Dann war ich schwer verliebt und schwer begeistert von diesem Gerät. Aber der erste Abend war ziemlich frustrierend. Die ganze Zeit nur auf der Workbench rumgeklickt und geguckt, was man da so machen kann. Ohne Internet, ihr könnt es euch vorstellen. War kein so ein schöner Abend, kein so ein schöner Start in mein Amiga-Zeitalter. Aber hat trotzdem dafür gesorgt, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Wenn ihr mehr dazu hören wollt, wir hatten auch mal eine eigene Amiga-Folge gemacht bei uns bei insertmoin.de oder in einem Podcatcher eurer Wahl. Bei insertmoin.de könnt ihr ins Archiv gucken. Da gibt's, glaube ich, auch zu 35 Jahren Amiga oder so eine Sonderfolge. Und da ist dann auch ein Foto von mir zu sehen, wie ich vor diesem Amiga sitze als 12-, 13-, 14-jähriger Blondschopf mit Pferdeschwänzchen. Also das solltet ihr euch unbedingt angucken. Dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit dem restlichen Podcast und hört doch gerne mal bei uns rein. Tschüss.
Ja, cool. Vielen Dank, Manu. Traurige erste Geschichte irgendwie. So abends nur mit der Workbench. Ohne Internet. Klar, logisch. Naja, waren halt andere Zeiten. Aber wir haben auch noch ein bisschen was zu erzählen, oder?
Genau. Wir haben hier gerade über Spiele gesprochen. Mhm. Wir haben viel über Spiele gesprochen. Mhm. Über unsere ersten, über Hank-Spiele, über Markus-Spiele.
Auch über Olli und Tomek-Spiele.
Ja, noch nicht.
Nur ein bisschen.
Ein bisschen, genau.
Ah nee, stimmt, du hast es nur angedeutet.
Ich habe das noch aufgeschoben.
Aber über Herr Feilspiele habe ich gesprochen.
Stimmt, Herrn Feilspiele.
Wohlgemerkt, ich spreche das jetzt gerade nicht falsch aus, der hieß wirklich Feil mit F.
Ach so, ich dachte mit V sogar.
Nein, der hieß Pfeil mit F. Ich weiß nicht, wie der mit Vornamen hieß, keine Ahnung.
Ach, schade.
Er hieß aber nicht Herr Pfeil, der hieß Herr Feil.
Ach, Herr Feil.
Also, Herr Feil, wenn Sie das hier hören sollten, ich bin der kleine Markus, der immer nach Disketten gefragt hat und der so ein großer Megaball-Fan geworden ist.
Naja.
Der hat das bestimmt.
Bestimmt. Hast du denn von dem auch deine Lieblingsspiele bekommen?
Lieblingsspiele. Ich habe mir schon gedacht, dass du Lieblingsspiele haben möchtest. Wie viele möchtest du denn?
Naja, wenn ich hier so in meine Unterlagen gucke, 3 wären schon gut.
Okay.
Wobei man vielleicht einmal kurz abstecken kann.
Ja, also, bitte.
Was macht ein Spiel denn überhaupt zu einem Lieblingsspiel, habe ich mich gefragt.
Mhm.
Ich nehme an, du wirst mir die Frage auch gleich stellen. Ist das das Spiel, was ich am meisten gespielt habe? Mhm. Oder was sind so Beweggründe? Was könnte ein Spiel zu einem Lieblingsspiel werden lassen?
Ich würde mal sagen, ja, was ich viel gespielt habe. Und ich würde auch dahin gehen, jetzt Lieblingsspiele auszuwählen, wo ich zumindest eine gewisse Motivation hätte, sie heute nochmal zu spielen. Und, um das einzuschränken, ich würde mich auch auf Lieblingsspiele beschränken, die es nur auf dem Amiga gab oder die für mich typische Amiga-Spiele sind.
Ja.
Ich liebe ja die Lucasfilm Games, LucasArts Adventures, also Monkey Island, Indiana Jones und so, von mir aus auch Loom und Zack McCracken und so. Die habe ich auch alle auf dem Amiga gespielt, aber die habe ich später auch alle nochmal auf dem PC gespielt. Darum sind das für mich keine Amiga-Spiele. Darum würde ich die nicht in meine Lieblings-Amiga-Spiele-Liste packen.
Ja.
Zumindest nicht in eine Top 3. Wenn ich jetzt eine Top 10 machen würde oder was, dann müsste ich da wahrscheinlich irgendwie einen oder zwei davon reinnehmen. Aber ich würde versuchen, mich jetzt auf Spiele zu beschränken, die für mich Amiga-Spiele sind.
Das geht mir lustigerweise auch so, denn ich verbinde die LucasArts-Spiele, zumindest zwei davon, ganz stark mit meinem C64, weil ich sie da sehr viel und zum ersten Mal gespielt habe.
Das können nur Manic Mansion und Zack McCracken sein.
Richtig. Und die hätte ich da wahrscheinlich auch, hätte man mich gefragt, welches meine Lieblings-C64-Spiele sind, eher genannt, weil ich die absolut mit dem Computer verbinde.
Mhm.
Die haben aber, wie eigentlich fast alle LucasArts-Titel auf dem Amiga, für mich auch nicht so richtig was zu suchen. Außer vielleicht Monkey Island, das war so ein Spiel, das gab es nur exklusiv auf dem Amiga damals und nicht auf dem C64 zum Beispiel. Und insofern, das wäre für mich noch so okay, aber ich würde auch kein Adventure mit in meine List packen.
Also, Tobi, nur so unter uns zwei Gebetsschwestern, ne? Auf dem PC gab es Monkey Island sehr wohl und Monkey Island gab es auch auf der Sega-CD-Konsole.
Ja, aber nicht zu der Zeit, als ich mein C64 hatte und auf den Amiga geschaut habe, war Monkey Island ein Spiel, das für mich ein Amiga-Spiel gewesen ist. Dass es PCs gibt, auf denen möglicherweise auch Monkey Island läuft, das wusste ich nicht. Also das war ganz weit weg von mir. Also PCs waren ja eh außerhalb meines Radars.
So, deswegen ja, ging mir genauso.
Für mich am ehesten noch ein Amiga-Spiel, die anderen nicht so. Aber
okay, Top 3. Also ich habe jetzt keine Liste vorbereitet. Ich mache das so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Und ein Spiel, was mir aber sofort in den Sinn gekommen ist, als du vorhin gesagt hast, ja, Top 3 machen wir auch noch. Moonstone. Das ist ein Spiel, ich weiß nicht genau, ob das auch bei mir aus der Hank-Bubble gekommen ist, wahrscheinlich. Aber ich habe das danach sehr viel gespielt. Und ich war nie gut. Und die Steuerung ist auch kacke. Aber verdammt nochmal, wenn man die Steuerung mal irgendwie gelernt hat und diese Kämpfe gegen diese Monstren da mit dem Ritter und dann gegen diese Viecher, die da aus dem Boden kamen und so, wo man ja ständig draufgegangen ist. Wenn man das Timing da mal irgendwie drauf hatte, dann hat es richtig Spaß gemacht. Und das war so ein erstes Gefühl von Open-World-Spiel. Also es war kein, ja, also du konntest ja überall hin auf dieser Karte erstmal.
Ja,
die Karte war jetzt nicht super groß, aber du konntest ja überall hin. Es gab eine Stadt mit einer Taverne, wo du würfeln konntest. Es gab, was gab's denn dann noch? Es gab doch irgendwie in der Mitte gab's ja diesen Drachenhort, wo du hin konntest, was ja der Endgegner gewesen ist.
Es gab diese.
Nee, gar nicht. Der Drache war gar nicht der Endgegner. Die Hexe war der Endgegner.
Es gab diese Steinformationen.
Genau, sowas Stonehenge-mäßiges.
Genau, die man, wo man hin zurückkehren konnte. Es gab, glaube ich, auch mehrere Ortschaften. Es gab diesen Magierturm.
Ja, genau. Diesen Magierturm gab es.
Händler.
Ja, also das ist ein Spiel, was mich sehr beeindruckt hat. Wie gesagt, am Anfang war das eher so, boah, super schwer, ich kann es nicht. ich hau auf meine, auf meinen Beistelltisch und die Müllermilch fließt in meinen Amiga rein. Keine Ahnung, ob es bei dem Spiel war. Aber wenn man das mal ein bisschen drauf hatte, dann hat das Spiel richtig Spaß gemacht. Und das war ja auch ein Spiel, was du zu viert spielen konntest.
Ich wollte gerade sagen, das war das Beste daran.
Das war mega. Und du hast es ja nacheinander gespielt, außer die Ritter haben sich getroffen. Dann hat man gegeneinander gespielt. Ja. Das war natürlich fies, wenn nur einer einen Joystick hatte und der andere mit Tastatur spielen musste. Das war echt scheiße für den mit Tastatur. Aber richtig gutes Spiel in meiner Erinnerung. Ich habe es lange, lange, lange nicht gespielt. Das ist ein Spiel, zu dem ich gerne zurückkehren würde. Und das ist auch ein Spiel, zu dem ich wirklich gerne mal eine Folge machen würde.
Ja, können wir gerne machen. Können wir uns jetzt in die Hand versprechen.
Ja, das kommt auf unseren Pile of Shame. All unserer Folgen, die wir noch machen wollen. Und das liegt da ja eigentlich auch schon. Wir haben ja schon mal über Moonstone gesprochen, dass wir eine Folge machen wollen. Ja. Wir packen das wieder von unten, ziehen das so ganz vorsichtig raus, dass der Turm nicht umkippt und legen das weiter nach oben. Vielleicht sogar ganz, nee, nicht ganz nach oben, aber zumindest weiter nach oben.
Ja, klingt gut.
Und da mir gerade nichts weiter einfällt, möchte ich erstmal dein erstes Spiel haben. Lass uns das mal abwechselnd machen.
Okay, finde ich gut. Ich mache das auch relativ spontan und es fällt mir auch gar nicht schwer. Ich würde Lemmings sagen. Ist für mich ein absoluter Amiga-Titel, ganz klar. Ein Spiel, das ich sehr viel und sehr gerne gespielt habe, dass ich, wenn ich den Amiga Mini heute mal anschmeiße, auch immer wieder starte. Mhm. Das für mich einzigartig in seinem Gameplay ist und wie gesagt, ein ganz typisches Amiga-Spiel. Und das habe ich wirklich irre gern gespielt. Und ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, es gibt ja verschiedene Teile, ne? Es gibt das originale Lemmings, es gibt die Erweiterung auch No More Lemmings, es gibt aber auch Lemmings 2, The Tribes, die so ein bisschen verpönt ist bei vielen Menschen. Mhm. Aber ich mag den Titel dennoch sehr, sehr gerne. Und wenn ich jetzt Lemmings sage, dann meine ich eigentlich das gesamte Franchise, die gesamte Reihe. Also klar gibt's da so kleinere, feinere Unterschiede in den einzelnen Inkarnationen, aber das Prinzip ist ja dann doch immer das Gleiche und das habe ich schon sehr geliebt. Das ist ein ganz, ganz tolles Spielprinzip, mit dem man sich sehr, sehr lange befassen kann und das fast schon ja meditativ ist. Da kann man so richtig schön runterkommen und eintauchen und ja viele Stunden am Abend mit verbringen. Mhm. Ja,
guter Pick. Mhm.
So, Nummer 2.
Habe ich eben auch schon erwähnt, nehme ich jetzt auch einfach mal. Ich nehme Mega Ball. Mhm. Wer es nicht kennt, das ist ein Arkanoid oder Breakout-Klon vom Amiga. Es ist wirklich ein sehr simples Spiel. Es ist ein Zwei-Mann-Spiel. Der Ed Mackey hat das gemacht mit seinem Bruder zusammen. Wie gesagt, hört die Lieblingsfolge von uns. Und das ist auch die ersten, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Inkarnationen er gemacht hat. 4. Die ersten paar sind auch Freeware. Also das war nichts, was verkauft wurde. Und später wurde das dann, glaube ich, Shareware oder wurde die letzte sogar tatsächlich verkauft. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist ein Amerikaner. Mhm. Was ich dann besonders interessant fand, dass ein Amerikaner auf dem Amiga programmiert hat. Also klar, es gab ja auch Firmen, also amerikanische Firmen, die für den Amiga Spiele gebracht haben. Lucasfilm Games zum Beispiel, beziehungsweise LucasArts, haben das ja auch gemacht. Aber die haben das ja klar für den europäischen Markt gemacht, weil in Europa der Markt groß war für den Amiga. Der hat das ja nur aus Spaß gemacht. Und das ist einfach ein ganz tolles Spiel. Und der Grund, warum ich das mehr mag als Breakout oder Arkanoid, ist, dass ich es als erstes gespielt habe, zum einen. Mhm. Und wie so oft, das, was man zuerst kennenlernt, das mag man meistens auch am meisten.
Ja.
Aber was ich auch toll fand, da gibt's ja diese Power-Ups. Laser zum Beispiel. So, dein Board kann schießen. Mhm. Oder dein Board wird ein bisschen breiter. Ne, solche Sachen. Mhm. Kennt man ja.
Ja.
Oder der Ball wird gecatcht und ploppt nicht sofort von dem Board ab, sondern bleibt hängen und du kannst dich dann woanders hin bewegen und kannst ihn wieder loslassen, den Ball. Und bei den meisten Spielen dieser Art, wie gesagt, Arkanoid, Breakout.
Alleyway.
Auf dem Gameboy, genau. Die diese Power-Up-Systeme fahren. Ich glaube, Breakout hat das noch nicht. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ist auch egal. Da war das auf jeden Fall so. Du konntest immer nur eins haben. Hast du den Catch gehabt, also dass der Ball festgehalten wurde auf deinem Board und du hast den Laser eingesammelt, dann war der Catcher weg. Und das war bei Mega Ball nicht so. Und wenn du gut gespielt hast und lange genug gespielt hast, dann hast du ein ziemlich gutes Board gehabt und konntest die Level ziemlich gut meistern. Mhm. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ich habe das tatsächlich auf meinem Mega Mini, als ich den neu hatte, habe ich mir alle Versionen, die ich irgendwie kriegen konnte, habe ich da drauf gepackt. Und mit Speichern habe ich das Ding auch durchgespielt.
Na, witzig. Cool.
Also ich habe es wirklich ernsthaft wieder gespielt. Ja, ich habe abgespeichert immer, aber ich habe es ernsthaft gespielt und es macht immer noch richtig Bock.
Ja, das spricht ja tatsächlich für ein erstmal sehr gutes, zeitloses Game Design.
Auf jeden Fall.
Also ist es ja auch egal, ob man jetzt Arkanoid oder Alleyway oder sonst was spielt, es ist ja einfach ein
klassischer Dauerbanger sozusagen. Und dass du es heute, also in der Inkarnation Mega Ball immer noch spielst, das ja, ist ja klar, dass es ein Lieblingsspiel von dir sein muss.
Ja.
Da hätte ich auch nicht lange überlegt. Ich überlege auch jetzt nicht lange meine Nummer zwei. Und ich will nochmal sagen, das ist nicht meine, ich würde es nicht in der Reihenfolge setzen. Also eins, zwei, drei.
Nein, das würde ich auch nicht.
Das ist einfach, sind die drei, ne? Ich würde jetzt nochmal Desert Strike nennen.
Mhm.
Das ist ein Spiel, das im ersten Moment, ja, so just another Shoot'em Up irgendwie.
Schon ein bisschen besonders, allein die Sicht.
Das habe ich deswegen gewählt, weil auch das habe ich jetzt in jüngster Vergangenheit, seit es den Amiga Mini gibt, auch einmal wieder durchgespielt, so wie damals auch schon. Also das.
Du hast es damals auch schon durchgespielt?
Ich habe es damals durchgespielt und ich habe es auch vor ein paar Jahren hier auf dem Mini mal durchgespielt.
Mhm. Erinnere ich mich, dass du mir das erzählt hast, aber ich wusste nicht, dass du es damals auch durchgespielt hast. War ja auch nicht leicht. Also ich habe es nie durchgekriegt.
Nee, das war nicht leicht. Aber ich erinnere mich noch, ich war mal krank irgendwie ein paar Tage und hatte da sehr viel Zeit und habe es da gespielt. Und das fiel mir so eben ein, als du sagtest, dass du das heute auch wieder gezockt hast, als du den Amiga Mini hattest. Und das spricht ja auch dafür, dass mir das scheinbar so gut gefallen hat, dass ich das selbst 30 Jahre später wieder auspacke. Ja.
Ich muss noch mal einhaken, als Kind krank sein, ne?
Beste.
Das war keine Verpflichtung, kein Hund, keine Kinder und du musstest nicht zur Schule und deine Eltern waren auf der Arbeit. Du konntest machen, was du wolltest. Das war das Beste.
Darf ich nicht so laut sagen, meine Kinder das noch.
Die werden das genauso denken, wenn die mal irgendwann in ihren 40ern sind, Tobi.
Ja, wahrscheinlich. Naja, Desert Strike. Ja, also auch ein tolles Spiel, finde ich. Ja, den historischen Hintergrund darf man sich jetzt nicht so genau angucken. Und da kann ich auch verstehen, dass es Menschen gibt, die da ihre Probleme mit haben.
Ja.
Aber rein vom Gameplay und vom Spielspaß ist das ein tolles Spiel. So ein Hubschrauber, ja, isometrische Ansicht auf einen Hubschrauber und musst halt so Missionen erfüllen und hast so ein paar geile Einschränkungen wie ja, limitierte Munition und Benzin.
Mhm.
Und das macht das Ganze echt sehr herausfordernd, aber auch sehr, sehr unterhaltsam und ja, also für mich auf jeden Fall ein Spiel, was da in die Top 3 rein muss.
Ich würde noch mal ganz kurz auf das, was du gerade gesagt hast, eingehen, nämlich auf den Hintergrund.
Mhm.
Ich sehe das gar nicht so eng, weil wenn wir das nämlich aufmachen würden, dann dürfte niemand ein Call of Duty spielen, was im Zweiten Weltkrieg spielt. War auch nicht so die ganz große Zeit. Die ganz schöne Zeit war ziemlich schrecklich, was da passiert ist. Da und lassen wir uns auch heutzutage von unterhalten. Ja, das ist natürlich damals rausgekommen in einer Zeit, wo es sehr aktuell war. Und wenn die Möglichkeit bestanden hätte, ein Call of Duty ein Jahr nach Kriegsende zu machen damals, wäre nicht so cool gewesen und so weiter, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man heute auf die Zeit zurückguckt, ich finde es schon okay, sich von so einem Spiel unterhalten zu lassen. Ja, man kann das für damalige Verhältnisse kritisch sehen, aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, ey, ob du jetzt Call of Duty im Zweiten Weltkrieg spielst oder ob du jetzt Desert Strike im Zweiten Golfkrieg spielst.
Geht mir auch so. Also ich habe das auch eher so als Disclaimer für diejenigen gesagt, die sich da vielleicht drüber aufregen könnten.
Und für all jene habe ich jetzt auch gesagt, dann darf man auch kein Call of Duty spielen. Tun sie vielleicht auch nicht, aber dann gibt es viele Sachen, an denen man sich nicht erfreuen darf.
Egal, tolles Spiel. Und meine Nummer zwei, Markus.
Meine Nummer drei. Ich habe jetzt natürlich so diverse Spiele im Kopf, die ich jetzt hier nennen möchte. Aber ich beschränke mich auf eins und auch ein Spiel, das ich sehr mit dem Amiga verbinde, das ich auch sehr mit dir verbinde, weil ich dich mal nass gemacht habe in dem Spiel.
Mhm.
Außer das eine Mal, wofür ja, du auch eine Urkunde gekriegt hast.
Ja, zu Recht.
North and South.
Mhm.
Das ist ein Spiel, das habe ich auch unglaublich viel gespielt. Das habe ich alleine gespielt. Das habe ich wirklich viel alleine gespielt. Dadurch bin ich dann auch gut geworden, wusste dann, wie es funktioniert und konnte dich halt nass machen. Und ich habe es halt auch unglaublich gern mit anderen gespielt.
Mhm.
Und das ist auch so ein Spiel, was heute auch noch gut funktioniert. Das hat seine Flaws, also seine Dinge, wo ich sage, ah, oh, das funktioniert nicht so gut. Steuerung, den Soldaten da über die Mauer und so.
Mhm.
Das ist schon sehr hakelig. Wir haben das ja einmal auf dem Amiga Mini zusammengespielt.
Ja.
Das war sehr, sehr hakelig, den Soldaten da zu steuern. Aber trotzdem ist das ein Spiel, was noch funktioniert.
Ja.
Finde ich.
Ja.
Und darum nehme ich das in meine Top 3. Ich habe da jetzt gerade an sowas wie Dune 2 zum Beispiel gedacht.
Mhm.
Das ist ein ganz tolles Spiel. Da gab es danach aber Varianten oder andere Spiele, die genau das gleiche gemacht haben, die halt viel, viel besser waren. Warum ich einen Dune 2 das habe ich auch schon mal gesagt, du hast das ja auch schon mal als Liebling dabei gehabt, jede einzelne Einheit anklicken, geht für mich einfach gar nicht. Das ist so außerhalb meiner Komfortzone. Nein, eigentlich geht ja schon bei StarCraft 2 nicht, dass du nur 12 Einheiten gleichzeitig anklicken kannst. Das ist ja schon nervig. Aber eine Einheit, keine Gruppierungen, nichts.
Ja, das ist wirklich scheiße.
Nein. Da gab es einfach Spiele, die es viel besser gemacht haben. Viele Jump'n'Runs auf dem Amiga hatten sowas Slippery, diese Slippery-Steuerung. Weißt du, nicht so präzise wie so ein Mario oder auch ein Sonic. Aber einen Super Mario, wie Super Mario World damals besprochen haben. Die Steuerung ist super tight. Das Plattforming in diesem Spiel funktioniert richtig, richtig gut.
Ja.
Und Super Mario World und auch Super Mario 3 sind schon ziemlich perfekte Jump'n'Runs.
Ja.
Gerade wenn man bedenkt, wie alt die sind. Auch da gab es halt viel bessere Spiele. Ich mag Fire and Ice total gerne. Ist ein ganz tolles Spiel. Aber es gab einfach so viel bessere Jump'n'Runs, die danach gekommen sind. Aber so ein Spiel wie North and South, um da mal den Kreis zu schließen, weiß ich nicht. Gibt's noch so ein Spiel? Gibt's sowas, was das so ein ähnliches Spielprinzip hat?
Nee, fällt mir nichts ein. Sowas Rundenbasiertes.
Aber es ist ja nicht nur rundenbasiert. Du hast ja auch diese Echtzeitelemente. Ja, du hast diese Minispiele, genau, du hast Echtzeitelemente, du hast rundenbasierte Elemente. Und das ist echt, das ist ein tolles Spiel.
Es ist schon relativ einzigartig. Ich musste gerade so ein bisschen an Lost Patrol denken. Das hat ja durchaus.
Weil das sehr ähnlich ist, meinst du?
Ja. Also es hat ja auch diese Minispiele.
Ja, okay, aber ansonsten haben die Spiele ja gar nichts miteinander zu tun.
Nee, aber du hast eine Map und du hast Minispiele, die sich sehr unterscheiden. Manche sind ein bisschen arcadig, manche sind so Prügelgeschichten. Ja, die sind eigentlich alle ziemlich arcadig. Ein bisschen.
Ja, nein, ich sehe deinen Punkt. Ich wollte dich eigentlich auch eben erst nur verarschen und dann hast du aber so ein paar Dinge aufgemacht und ich habe gedacht, ja, okay, ganz Unrecht hast du jetzt nicht. Aber dann könntest du theoretisch auch Terminator 2 mit reinnehmen. Das hat auch diese kleinen Arcade-Minispiele mit dabei.
Oder Summer Games.
Okay, vielleicht sind doch alle Spiele wie North and South. Keine Ahnung.
Nee, mir fällt da spontan auch keins ein. Ich glaube, das ist relativ einzigartig.
Ja, mir fällt gerade noch Civilization ein. Da habe ich auch unglaublich viel gespielt. Ich habe Civilization geliebt auf dem Amiga. Aber ich habe als Civilization 2 auf dem PC danach auch geliebt.
Aber ist ja egal. Es geht ja jetzt um deine Lieblingsspiele auf dem Amiga zur Zeit des Amigas.
Ja, aber das meine ich. So, Civilization 2 hat alles besser gemacht.
Aber das hast du ja nicht auf Amiga gespielt.
Nee, ich weiß. Aber darum würde ich Civilization, diese ganze Reihe, für mich ist das dann die Reihe, 1, 2, 3, die gehören für mich zusammen. Alles, was danach kommt, habe ich nur noch so rudimentär gespielt. Aber 1, 2, 3 habe ich viel gespielt. Mhm. Und Teil 2 hat einfach alles besser gemacht. Darum, bei North and South gibt es nichts, wo ich sagen würde, oh, das Spiel hat das aufgenommen und hat alles besser gemacht. Mhm. North and South ist einzigartig. Civilization 2 hat mir Civilization 1 ein bisschen verdorben. So, wenn ich jetzt zurückgehen würde und eins der alten Civilization spielen wollen würde, würde ich niemals Teil 1 spielen. Ich würde Teil 2 oder Teil 3 spielen.
Ja.
Bei North and South gibt es sowas nicht. Da ist der erste Teil, es gibt ja nur diesen einen Teil. Es gibt ein Remake, was ich auch damals in Vorbereitung auf den Podcast ein bisschen gespielt habe. Ja, kann man schon machen, aber braucht man eigentlich auch nicht. Und North and South ist sehr besonders, sehr einzigartig. Darum würde ich das als Lieblingsspiel bezeichnen.
Naja.
Tobi, dein letztes Spiel. Du darfst auch noch ein paar Honorable Mentions. Ich habe ja auch noch gerade ein paar Sachen.
Naja, keine Sorge. Aber auf meinem echten und einzigen dritten Platz oder zweiten oder ersten, wie auch immer, in den Top 3, würde für mich natürlich Traps and Treasures landen. Auch sonst. Ich habe letztens erst mit Roman Werner drüber gesprochen. Und
Grüß gehen raus.
Und das ist ja so eines meiner liebsten Spiele auf dem Amiga. Ein Plattformer mit vielen schönen Puzzle-Elementen. Ein Autorenspiel von Roman Werner, fast in Eigenregie.
Und das gibt's auch nur auf dem Amiga, ne?
Ist ein Amiga-exklusives Spiel, genau. Und ich muss das natürlich nennen, weil es einfach ein ganz tolles Spiel ist, mit dem ich auch sehr viele schöne Stunden an dem Amiga verbinde, was ich nie durchgespielt habe, weil es sehr schwer ist. Und ja, weil der Roman auch einfach so ein sehr sympathischer Typ ist, der dann ein sehr schönes Spiel programmiert hat. Also Leute, Traps and Treasures spielen. Wer es noch nicht kennt, ganz tolles Spiel. Meine Honorable Mentions würde ich jetzt unterbringen in unseren Top-Amiga-Momenten.
Oh,
Ja, weil wir hatten jetzt ja nur Top 3 Spiele. Hätten wir 4 gehabt, hätte ich tatsächlich Dune 2 genannt. Ist für mich einfach ein Amiga-Spiel, was ich unfassbar oft gespielt habe, unfassbar gerne gespielt habe. Und ne, wenn ich das so frame in dem
zur Zeit des Amigas, auch dem Amiga, würde ich das einfach nehmen. Und Dune 2000 habe ich nie so richtig gespielt.
Ja. Habe ich definitiv gespielt. Aber witzigerweise, heute weiß ich, dass Dune 2000 ein Remake von Dune 2 ist. Habe ich damals überhaupt nicht so wahrgenommen.
Nee, ich auch nicht. Aber ich habe das auch gar nicht beachtet. Also das hätte ich genannt, hätte es noch einen vierten Punkt gegeben. Aber Top-Momente. Und das meint memorable, erinnerungswürdige Momente, die man mit dem Amiga verbindet. Das muss nicht zwangsläufig ein Spiel sein.
Einen habe ich schon verbraten, Müllermilch.
Ja, stimmt. Ja, kein unbedingt positiver, aber egal. Ich würde mal meinen ersten erzählen.
Sehr gern.
Das war ein Moment, da hatte ich einen neuen Schreibtischstuhl bekommen. Einen Drehstuhl, wie man den damals so hatte. Und ich hatte vorher auch schon einen, aber der war nicht so geil. Und jetzt habe ich einen neuen bekommen. Der war sehr schwer und sehr dick gepolstert. Und sehr neu natürlich noch in dem Moment. Und dann besonders griffig. Die werden dann ja alle irgendwann so ein bisschen ausgelatscht und quietschen und knarzen. Das war noch nicht der Fall. Und jetzt stand dieser neue, gepolsterte, geile Bürodrehstuhl vor meinem Amiga. Und mein Kumpel Jörg hat bei mir übernachtet. Und ich hatte den Amiga auch noch nicht so lange. Und wir haben das Schwarze Auge gespielt. Also auf
dem Amiga. Oh ja, das ist auch ein ganz tolles Spiel.
Und ich erinnere mich dran, dass wir da abends in meinem Zimmer saßen, bei gedimmtem Licht und schon mehr oder weniger bettfertig, seine Matratze da schon vorbereitet. Und da saßen wir dann so ein bisschen abwechselnd auf meinem neuen Drehstuhl und haben zur Musik von Rudi Stember uns Charaktere erstellt. Das war ziemlich magisch. Das war ein sehr schöner Amiga-Moment, den ich unter anderem mit Jörg und meinem Schreibtischstuhl verbinde.
Ja? Das ist schön. Ja, gefällt mir.
Ja, genau. So, bitte.
Oh, Amiga-Momente. Ach, schwierig. Ich würde einfach mal sagen, Fußball-Weltmeisterschaft 1994.
Ich wollte gerade zu dir sagen, wenn dir nichts einfällt, dann kann ich dir einen von mir geben.
Ja, ich weiß, dass es auch einer von dir ist. Ich habe damals ganz, ganz, ganz viel Goal gespielt. Das habe ich auch schon mal in unserer Goal-Folge erzählt übrigens.
Na, das war echt richtig Goal. Geil.
Ach, einfach herrlich. Altherrenhumor. Ja. Großartig. Wortwitz. Haben wir mal neulich auch Elvira geguckt. Da sind wir jetzt voll drauf auf Wortwitz. Da habe ich zur Fußballweltmeisterschaft 94 in den USA, übrigens nächstes Jahr wieder Fußballweltmeisterschaft, unter anderem in den USA, da habe ich Goal gespielt. Richtig viel, richtig ausufernd und lange. Und ich bin irgendwann richtig, richtig gut gewesen. Ich habe die Halbzeiten auf die längste Möglichkeit, also die Einstellmöglichkeit, du konntest die Halbzeiten einstellen, 2 Minuten, 4 Minuten, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Und ich glaube, das längste, was ging, war eine Viertelstunde für eine Halbzeit. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und das habe ich auf jeden Fall gemacht, solange wie es irgend ging. Ich habe den Sound richtig laut aufgedreht. Es war natürlich Sommer, weil von Katar mal abgesehen, eine WM muss im Sommer stattfinden. Mein Kinderzimmerfenster war weit auf. Der Sound des Amigas voll aufgedreht.
Es war ein sehr heißer Sommer.
Es war ein sehr warmer, sehr heißer Sommer. Und da habe ich Goal gespielt und ich habe die WM nachgespielt. Ich habe das auf Zetteln notiert. Ich habe Deutschland gespielt. Alle anderen Spiele habe ich simulieren lassen. Habe dann immer aufgeschrieben, wer welche Spiele gewinnt und so. Ja, und so habe ich die WM nachgespielt und habe dann, ich weiß nicht mehr, immer zweistellig gewonnen irgendwann, weil ich einfach so gut geworden bin.
Ja.
Wir haben das ja damals, als wir Goal besprochen haben, auch nochmal gespielt. Und da konnte ich das ja gar nicht mehr.
Ich auch nicht.
Und ja, ich kann mich daran erinnern, du bist den einen Tag zu mir gekommen. Und hast das schon von draußen, von weit weg gehört, die Fangesänge und die Torgeräusche und so ein Kram. Also
genau, das hätte ich jetzt auch noch ergänzt, hättest du nicht schon gesagt. Also ja, das war wirklich, ja, war ein schöner Moment. Gut, dass du ihn genommen hast, so kann ich mir noch einen aufsparen.
Ja, ich habe auch noch einen.
Sehr, sehr schön. Wer sich ein bisschen für interessiert fürs Spiel, aber auch unsere Erfahrungen und Erinnerungen daran, könnte sich die Folge einfach dazu anhören. Ich habe noch einen zweiten Moment. Und zwar hat der auch mit dir zu tun unter anderem. Und da gehen wir allerdings in den Winter, gerade beim Sommer, jetzt sind wir im Winter. Aber wir waren bei dir zu Hause.
Ja,
und
gut, dann ist das schon mal nicht der Moment, den ich gleich habe, weil der ist nämlich bei dir zu Hause.
Ah, okay. Zumindest waren wir zu dritt mindestens, vielleicht auch zu viert. Auf jeden Fall war unser Kumpel Tomek noch dabei, Thomas.
Grüße gehen raus.
Schöne Grüße, genau. Vielleicht war auch sein Bruder Olli dabei, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auch schöne Grüße. Und der hatte einen Haufen Disketten dabei. Und da haben wir unter anderem HeroQuest gespielt. Also die Amiga-Umsetzung dafür. Haben wir auch drüber gesprochen bereits in einer anderen Folge.
Und das war so ein Moment im Winter, an den ich mich sehr gut erinnere. Da saßen wir dann zu viert, doch wir waren zu viert, glaube ich, vor deinem Amiga. Draußen war es dunkel und wir saßen sozusagen ums Lagerfeuer, um HeroQuest herum vor deinem Amiga und haben da eine Runde gespielt. Der legendäre blubbernde HeroQuest-Sound dröhnte da aus deinen Boxen und ja, also für mich auch ein Moment, an den ich mich einfach gut erinnern kann und das macht ihn für mich natürlich auch zu einem Amiga-Moment.
Ja. Ich habe auch noch was. Eigentlich habe ich sogar noch zwei Sachen, aber ich nehme erstmal das eine bei dir zu Hause. Ich glaube, das habe ich noch nie erzählt. Du kannst dich sicherlich noch daran erinnern. Mhm. Wir waren bei dir zu Hause und ich habe ja schon gesagt, es gab ja nicht nur Spiele, es gab ja auch Demos und es gab auch so Disketten mit so Bildern drauf. Und da gab es einen japanischen Künstler, einen japanischen Airbrush-Künstler namens Hajime Soriyama. Vielleicht erinnerst du dich an den?
Ich erinnere mich, ja.
Den kennen die meisten unserer Zuhörenden sicherlich auch. Das Aerosmith-Album, ich glaube Just Push Play, das zeigt einen rosa Hintergrund mit einer Roboterdame so aus Chrom und die hat ein gelbes Kleid an. Sehr bekanntes Cover und dieser Airbrush-Künstler hat sehr oft Roboterfrauen gemalt, gezeichnet, wie auch immer. Hat auch Robotertiere gezeichnet, ich kann mich an Nashorn erinnern und einen Tiger. Der hat aber auch einfach so nackige Frauen gezeichnet, die sehr detailliert waren, also nicht explizit detailliert, aber sehr schön geairbrushed. Also es sah gut aus, es gibt ja auch dieses sehr billige Airbrush, was du auf LKWs so Trucker-mäßig hast. Das
schützenfest.
Das sieht sehr, sehr schlimm aus. Der hat das sehr, sehr gut gemacht. Also wirklich toll. Und da hatten wir ein oder zwei, ich glaube zwei Disketten mit so ja Bilderabfolgen einfach. Du hast auf eine Taste gedrückt, dann kam das nächste Bild. Und ich bin auch der Meinung, dass die hochauflösend waren.
Genau, die haben so geflimmert.
Genau, die haben den Amiga-Monitor in so einen anderen Modus versetzt. Das hat auch geknackt. Der Amiga-Monitor hat dann geknackt und es hat sehr geflimmert. Das hat dann quasi zwei Bilder gleichzeitig gezeigt, abwechselnd, ganz schnell hintereinander. Und dadurch war das Ganze hochauflösend. Auch hier sage ich, Leute, die sich mit der Technik gut auskennen, werden jetzt vielleicht sagen, um Gottes Willen, was sagst du denn da? Das ist doch ganz anders. Aber irgendwie so.
Weil die sollen uns unseren Moment nicht kaputt machen.
Genau. Und ich kann mich gut daran erinnern, wie wir bei dir vor dem Amiga gesessen haben und uns diese Bilder angeguckt haben, auch die nackigen Mädels. Und dein Schreibtisch stand an der Wand neben der Tür. Und die Tür ging so auf.
Nach innen auf?
Nach innen auf, genau. Und zwar nicht so, dass man sofort reingucken konnte. Genau. Also man musste einmal um die Tür rumgucken. Und ich kann mich erinnern, wie wir bei dir vor dem Amiga gesessen haben und uns die nackten Mädels da angeguckt haben. Und plötzlich ging die Tür auf und deine Mutter kam rein.
Oh.
Und dein Arm ging in einer Geschwindigkeit zum Amiga-Monitor und schlug den quasi aus. Und wir haben dann da gesessen, so Arme verschränkt und wir machen hier gar nichts. Wir sitzen hier einfach nur vor einem ausgeschalteten Monitor. Super unauffällig. Also so wie heutzutage die Kids, ich weiß nicht, wie weit deine schon sind, aber in einiger Zeit wird das bestimmt irgendwann mal passieren, den Laptop ganz schnell zuklappen. Hast du damals diesen Monitor fast ausgeschlagen?
Habe ich gar keine Erinnerung dran.
Das ist ein in meiner Erinnerung sehr lustiger Amiga-Moment.
Aber das heißt, meine Mutter hat nichts gesehen?
Deine Mutter hat nichts gesehen.
Ah,
die, die Tür ging auf, du hast gegen den Monitor geschlagen und sie hat dann rumgeguckt und hat uns auch ein bisschen...
Na, möchtet ihr frische Limonade?
Gemustert und irgendwie, hä, was machen die beiden da jetzt?
Ich wollte nur die Wäsche vorbeibringen.
Also, ja, ich weiß auch nicht mehr, was die wollte. Also, die hat uns ja nicht kontrolliert oder so. Die wollte tatsächlich irgendwas. Also, deine Mutter war ja recht entspannt.
Ja.
Aber, ja, das war ein lustiger Moment, kann ich mich dran erinnern. Und finde ich außer Erinnerung auch gut. Ich weiß nicht mehr, wie wir uns damals gefühlt haben. Ich glaube, das war schon so ein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Hoffentlich hat sie nichts gesehen. Aber es waren ja künstlerisch sehr anspruchsvolle Bilder.
Ja, und es war ja auch nichts wirklich, also heutiger Sicht ist das ja so,
das ist ja waren 15 und nicht 11 oder so.
Überhaupt nichts Schlimmes. Man hat ein paar Nippel gesehen, das war's.
Genau, und es waren ja wirklich Kunstwerke, ne? Der Mann ist ja als Künstler bekannt.
Genau.
Und insofern alles gut.
Ja. Ja, das ist noch ein Amiga-Moment. Hast du noch einen?
Ich habe auch noch einen, da hast du allerdings nichts mit zu tun.
Oh.
Ich erinnere mich, wir hatten.
Dann höre ich dir nicht zu.
Ich erinnere mich. Es war der 50. Geburtstag meines Vaters. Das ist 32 Jahre her. Und wie das damals so war, wenn die Eltern Geburtstag hatten, also zumindest bei uns, dann kam immer Besuch, Freunde und Verwandte. Also am Abend. Es war keine Party, aber es kam die nächste Verwandtschaft
also von ihm Cousins, sein Bruder, meine Oma, so der Verwandtschaftsgrad, aber auch Freunde und Bekannte. Und die saßen dann einfach im Wohnzimmer und haben sich da irgendwie über langweilige Erwachsenen-Dinge unterhalten und ihr Glas Wein getrunken. Und ja, entweder konnte ich dann in meinem Zimmer irgendwie abhängen und Fernsehen gucken. Oder wie in dem Fall hatte ich auch Besuch, denn der Cousin meines Vaters hatte auch einen Sohn, den Marcel, der war so in meinem Alter, ein bisschen jünger, glaube ich. Und der war auch mit an dem Abend. Das heißt, ich war da so 14, glaube ich. Und den habe ich so einmal im Jahr gesehen, wenn überhaupt. Also mit dem war ich nicht so eng irgendwie. Aber wenn man sich dann mal gesehen hat, hat man sich irgendwie verstanden. Und naja, in dem Alter dauert es ja dann auch nicht lange. Dann bondet man schon irgendwie und da steht ein Computer. Also was macht man?
Zocken.
Man ist ja so ein bisschen so eine Zweckgemeinschaft in diesen paar Stunden dann. Irgendwas muss man ja machen. Und dann haben wir natürlich gezockt. Und da haben wir dann an diesem Abend 2-3 Stunden in meiner Erinnerung zumindest vor meinem Amiga gesessen und zu zweit Siedler gespielt.
Ach.
Das war auch ein sehr schöner, gemütlicher Abend. Also Splitscreen Siedler auf meinem Monitor. Man kann sich vorstellen, hat man auch nicht allzu viel Platz. Aber das konnte man ja mit zwei Mäusen tatsächlich auch gleichzeitig spielen.
Hattest du denn zwei Mäuse?
Das habe ich mich auch gerade gefragt. Oder ob er die Tastatur nehmen musste. Aber ich meine, ich hatte noch so eine andere Maus, die er nehmen konnte. Oder konnte man vielleicht sogar meine C64-Maus nehmen? Die hat ja den gleichen Anschluss gehabt.
Ja.
Das weiß ich aber auch nicht genau. Das kann ich nicht mehr so genau sagen. Auf jeden Fall haben wir gleichzeitig gemeinsam gegeneinander Siedler gespielt. Und das ist auch so ein Moment, da kann ich mich gut dran erinnern. Das war so ein warmer, gemütlicher Moment. Mein Vater hat im Januar Geburtstag, draußen kalt, wieder drin irgendwie im Hintergrund brabbeln die Erwachsenen und ja, es gab genug zu essen und irgendwie fancy Getränke und so. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Erinnerung.
Ja, schön.
Tatsächlich. Und mir fällt gerade so auf, dass eigentlich alle drei Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe, und das passt so ein bisschen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass die alle so eine soziale Komponente haben, dass die ja nie alleine stattgefunden haben bei mir. Also das eine war mit Jörg, das andere war mit dir, Tomek und vielleicht Olli und eben hier mit dem Marcel, dem Sohn vom Vaterns Cousin. Das sind alles Dinge, die ich in Gesellschaft erlebt habe.
Tobi, du brauchst das hier nicht schönreden. Unsere Zuhörende, die wissen.
Ja, ich fand den Bogen so schön, den ich jetzt hiermit schlagen konnte.
Ja, aber das weiß doch einfach jeder, dass das.
Außerdem vielleicht hört es meine Eltern.
Ah, okay, ja, okay. Tobi hat auch ganz viele Hausaufgaben damit gemacht. Ich habe auch noch einen. Einen Moment habe ich auch noch. Der betrifft auch wieder dich.
Okay. Ich glaube, ich weiß, welcher das ist.
Ja? Das war ganz früh in der Amiga-Zeit. Das war, ja, wenn ich mich daran erinnere, vielleicht sogar das erste Mal, dass du mit vorm Amiga gesessen hast. WWF, WrestleMania. Und wenn man in diesem Spiel, also Wrestling, ne, ein Wrestling-Spiel, wenn man in diesem Spiel in den, Gott, wie hieß denn das nochmal?
Berghack.
Berghack? Nein, das Berghack war doch so, wenn die umeinander gegriffen haben. Der
Sleeping Hold.
Nein, das war Sleeping Hold, war auch, nein, die haben dann ins Tackle, nee, wie hieß denn das? Wenn die sich so an den Schultern gegriffen haben und dann war so Kräftemessen angesagt. Ja, ja, ja. Und da musste man dann sehr arcadig den Joystick hin und her rütteln.
Ja.
Ich hatte ja, das haben wir ja schon herausgearbeitet in dieser Folge, ich hatte ja vom Master System meinen Joystick tatsächlich. Und mit dem Joystick ist gut rütteln. Als zweiten Stick hatte ich aber keinen Stick, sondern
Lock. Ja? Der Lock war's.
Ein Lock?
Ja.
Okay.
Entschuldigung.
Railroad Tycoon.
Ja.
Die Lock.
Ah,
der Lock. Nein. Mein zweiter Joystick war kein Joystick, sondern ein Joypad. Ein Gamepad. Auch vom Master System. Und mit dem lässt sich ziemlich mies rütteln.
Ja.
Und darum habe ich diese Rütteleien, also den Lock, immer gewonnen. Und
stimmt.
Du hast immer verloren beim WrestleMania-Spielen, weil ich immer den Stick genommen habe. Ja, das war auch noch so ein Moment, so ein Amiga-Moment. Das muss aber wirklich ganz früh in der Amiga-Zeit gewesen sein.
Ja, ist tatsächlich, habe ich vorhin ein bisschen vergessen, war aber auch jetzt kein besonders gutes Spiel, muss man sagen, habe ich ein bisschen vergessen. Das war eines der Spiele, die du auch mir zumindest als allererstes mitgezeigt hast. Wahrscheinlich, wenn man es auch zu zweit spielen konnte, haben wir das öfter mal gemacht.
Ja, und weil es Wrestling war und das war ja auch die ganz große Zeit des Wrestling, ne? WWF damals ganz groß, jetzt heute WWE, also schon seit ganz langer Zeit WWE mit Hulk Hogan und wen konnte man denn noch?
Ultimate Warrior.
Genau, den Ultimate
British
Warrior.
Bulldog. Mr. Perfect noch.
Oder war Mr. Perfect bei, nee, British Bulldog war bei dem zweiten European Rampage.
Ja, okay, dann war es Mr. Perfect, Hulk Hogan und Ultimate Warrior.
Ja, drei. Ich glaube, gab nur drei.
Kann auch sein, ja.
Aber ja, das ist auch noch so ein Amiga-Moment.
Ja, komme ich jetzt nicht so gut bei weg. Darum schiebe ich noch einen hinterher mit uns beiden. Der versöhnt es ganz wieder so ein bisschen.
Ja.
Ist auch wirklich der letzte, denn wenn ich so auf die Uhr schaue. Gunship 2000. Wir mit der Schreibmaschine, auch schon x-fach erwähnt.
Das haben wir wirklich schon 100-mal erwähnt.
Aber trotzdem eine schöne Geschichte. Es gibt da das Spiel Gunship 2000. Das hat eine wunderschöne Anleitung, die gleichzeitig auch die Codeabfrage für den Kopierschutz darstellt. Und da sind so Militärabzeichen drin.
So, ja, so Wappen, ne?
So Wappen, genau.
Der verschiedenen Bataillone und so.
Genau.
Das eine kennt man, das ist sehr berühmt, dieser gelbe Schild mit dem dicken schwarzen schrägen Strich und dem Pferdekopf drin.
Ja, genau.
Das ist recht berühmt. Ich glaube, das trägt auch der in Apocalypse Now, der sagt, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen.
Genau, das ist die.
Robert Duvall ist das, ne?
Die Luftkavallerie, so nennen sich da, glaube ich.
Okay.
Also Hubschrauberpilot, da
ja.
Die Pferde wahrscheinlich. Naja, egal. Zumindest brauchte man diese Wappen, diese Dinger für den Kopierschutz.
Genau, da wurde dann irgendwie das Wappen auf dem Bildschirm gezeigt und dann musste man eine Zahlenkombination, die neben dem Wappen in der Anleitung stand, da gab es glaube ich 4 Zahlenkombinationen, also pro genau. Wappen, es gab, ich weiß nicht wie viele Wappen, das waren viele.
Ja, 12 mindestens.
Ja, und dann 4 Zahlenfolgen neben jedem Wappen
genau.
Und das musste man dann eintickern, damit du spielen konntest.
So, und weil wir natürlich keine Anleitung hatten.
Und auch kein Kopierer, das war ja die Zeit, bevor man Copyshops wirklich überall hatte und das auch alles günstig war. In der Schule kopieren war unmöglich, man hatte keinen Job. Die Eltern, also mein Vater war Ladenbaumonteur, der hatte auch keinen Kopierer zur Verfügung. Dein Vater, weiß ich nicht.
Hatten wir auch alles nicht. Und es hat also insofern überhaupt nichts ausgemacht, diese doch sehr kleinteiligen Symbole, mindestens 12, wie gesagt, vielleicht auch mehr, sehr passgenau abzumalen auf Karo-Papier.
Mhm.
Da haben wir dann also bei mir gesessen am Tisch und haben diese Symbole da abgemalt mit Bleistift auf unsere Karo-Papiere und anschließend die Zeilencode abfolgen, die man auch einfach ganz easy mit dem Bleistift hätte daneben schreiben können, haben wir mit der Schreibmaschine abgetippt. Das heißt, mit einer ganz normalen mechanischen Schreibmaschine,
ja.
Das heißt, Blätter einspannen, also das waren kleine A5-Blätter, also nicht große A4, sondern A5-Blätter, einspannen, die richtigen Positionen auf diesem Blatt finden, dass es auch einigermaßen symmetrisch da aussieht, diese Zahlenblöcke,
ja.
Damit man später die Symbole daneben zeichnen konnte. Ich glaube, so schlau waren wir, dass wir erst getippt haben und dann gezeichnet, nicht umgekehrt.
Weiß ich gar
ja,
nicht mehr.
Ja, sonst musst du ja wirklich ne, mit Auge wirklich die Position finden, wo später der Anschlag landen wird.
Ich glaube, so war es aber.
Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall sehr aufwendig und zeitraubend und am Ende muss man leider auch sagen, nie benutzt, weil das Spiel einfach nie gespielt, weil es bestimmt ein tolles Spiel ist, wir aber keine großen Flugsimulationsfans gewesen sind.
Ich habe schon so sehr oft darüber erzählt,
ja.
Wie beschissen solche Simulationen ich.
Also das war ein gutes Spiel,
auch mal
das war
fand.
Sehr, sehr komplex und wirklich eines der besseren, aber dennoch haben wir es nie gespielt und insofern haben wir auch unsere geilen Codes nie gebraucht, die ich übrigens immer noch im Schrank liegen habe.
Oh geil.
Und ja.
Also ich habe meine leider
könnte,
nicht
wenn
mehr.
Ich wollte. Ja.
Aber ich habe das manchmal benutzt, diese Codes.
Okay.
Also ich habe das mal gespielt, ich habe das mal angemacht, probiert, bin da aber nie weit gekommen, habe da nie irgendwas was geschafft. Aber das habe ich beim letzten Mal, als wir diese Geschichte erzählt haben, auch erzählt. Und das war eine neue Info für dich. Du musstest weg.
Ach ja, genau.
Du warst schon fertig. Ich war ja bei so Zeichendingern, bin ich super genau und ich will das immer ganz schön haben. Und ich brauche immer ewig, ich habe auch im Kunstunterricht immer ewig für meine Bilder gebraucht. Ich habe immer gute Noten in Kunst gehabt, aber ich habe immer ewig gebraucht. Ich habe die nie fertig gekriegt.
Ja.
Meine Lehrerin musste sich dann darauf verlassen, wie wird der Rest des Bildes und hat mich dann dementsprechend benotet. Oder ich durfte es ausnahmsweise zu Hause machen. Eigentlich durfte man das nicht, weil dann hätten die Eltern was malen können und so. Egal, ich habe auf jeden Fall sehr lange dafür gebraucht, diese Wappen zu zeichnen und dann das Ganze abzutippen. Das hat alles sehr lange gedauert. Und du musstest irgendwo hin. Ich weiß nicht mehr genau, wohin. CVJM eventuell? Könnte sein. Oder zum Judo. Du hast ja damals auch Judo gemacht. Und du musstest weg. Und ich musste noch tippen. Und darum hast du wahrscheinlich nicht recht, dass wir erst gezeichnet haben und dann getippt. Weil das Abzeichnen oder das Zeichnen hätte ich auch zu Hause noch weitermachen können. Hätte mir einfach das Heft mitgegeben.
Ja, wenn ich mir das selber ausgeliehen hatte.
Ja, aber gut. Hätte ich ja am nächsten Tag wiedergegeben oder so. Egal, ich bin noch bei euch geblieben, alleine in deinem Zimmer. Das war ganz weird, weil sowas kannte ich nicht, dass ich bei Freunden alleine zu Hause bin, beziehungsweise deine Mutter war da und die hat dann ab und zu mal geguckt, hier, ja, wie geht's und ist alles in Ordnung und ja, ich bin hier noch dabei und ja, irgendwann war ich dann durch und bin dann gegangen. Aber das war eine ganz, ganz komische Nummer.
Ja, sowas hat man eigentlich nicht gemacht.
Nee, ne?
Nö, kenne ich auch so nicht, nee.
Auf jeden Fall bin ich länger noch da geblieben als du.
Naja, na siehste. Haben wir doch noch einen schönen Moment zusammengekriegt.
Ja.
Wenn es doch 7 sogar insgesamt.
Ja, guck mal. Und wenn wir darüber nachdenken würden, würden wir bestimmt noch mehr zusammenkriegen. Aber wir müssen uns ja auch noch ein paar Geschichten aufheben, damit wir nicht immer alles wiederholen. Jetzt kam die Hajime Soriyama nackte Mädelsgeschichte mit deiner Mama dazu.
Genau, und ich glaube,
die ist neu.
Die Siedlergeschichte, die ich erzählt habe, die kannte auch noch keiner.
Na doch, die hast du auch schon mal erzählt, die sagte mir was.
Ja.
Oder du hast sie mir nur mal erzählt, das kann auch sein.
Ja, na gut, wie dem auch sei, auf jeden Fall würde ich zusammenfassen, wenn ich mir so die Momente nochmal so durch den Kopf gehen lasse, eine sehr schöne, sorglose Zeit.
Ja, klar.
Die man so mit dem Amiga verbindet. Jetzt setze ich die Weitsichtbrille wieder ein bisschen weiter auf die Nase, damit ich auch hindurchschauen kann. Es wird wieder so ein bisschen rosa vor meinen Augen. Also wirklich zeigt mir mal wieder die Erinnerungen, die ich an den Amiga habe, die verbunden sind mit einfach sehr schön, mit einer sehr schönen, sorglosen, gemütlichen Zeit, die wahrscheinlich so auch nie wiederkommen wird. Das hat jetzt natürlich nichts mit dem Amiga zu tun, sondern mit der Zeit oder mit dem Alter, in dem man damals war. Für den einen ist es der Amiga, für den anderen wird es das Super Nintendo, ein Videorekorder, ein bestimmtes Buch oder ein Lied sein vielleicht. Für uns oder für mich ist es eben der Amiga. Und insofern würde ich sagen,
haben wir es mal wieder.
Das klingt fast so.
Oder? Ja, ne?
Das klingt fast so, ja. Und das heißt auch, dass wir uns bedanken bei unseren Zuhörern, die es so lange ausgehalten haben mit uns bis hierher und
all unsere schlechten Witze ertragen haben. Also meine vor allen Dingen.
Auch das, ja. Also wenn es euch gefallen hat, abgesehen von den Witzen, dann könnt ihr uns das gerne wissen lassen.
Aber wenn euch die Witze gefallen haben, könnt ihr das auch wissen lassen. Dann mache ich nächstes Mal noch mehr.
Dann könnt ihr Markus eine Mail schreiben. Ansonsten lasst uns gerne einen Kommentar da auf unserer Website www.ewiggestern.de oder eine nette Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn es euch so richtig, 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 richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr noch einen draufsetzen und uns finanziell unterstützen auf Steady sehr gerne.
Ja, bewerft uns mit Geld. Wir haben es nötig.
Wir haben es bitter nötig. Absolut.
Wir machen ja leider immer noch miese mit unserem Podcast und wir würden gerne irgendwann, es muss nicht morgen sein, aber irgendwann gerne auf den grünen Zweig kommen und ein bisschen Plus machen, sodass ich zum Beispiel die Elvira Blu-rays, die ich letztes Mal für den Podcast gekauft habe, dass ich die mit dem Podcast-Geld kaufen kann.
Siehste.
Das wäre doch super.
Auch ein Firmenwagen wäre nett für jeden.
Ich glaube, das dauert noch ein paar Tage. Aber hey, komm, so eine 13-Euro Blu-ray-Disc-Box, wie auch immer, das könnte doch vielleicht mal drin sein.
Oder eine Fahrkarte für den Bus.
Bitte. Bitte, bitte. Ganz viel zu go drauf.
So, komm, Schluss jetzt. Dann springen die paar Supporter noch ab, wenn wir hier noch bittstelliger werden. Ja, in diesem Sinne, wir hören uns in 14 Tagen.
Auf jeden Fall. Und bis dahin, bleibt am Drücker.
So wie der liebe Philippe sagen würde. Bis dahin.
Bis dann.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Best machine that is around anywhere in the world.
The professional machine of the future.
How would I describe it?
I think it's fantastic.
Awesome. It's going to skyrocket.
Only Amiga makes it possible.
Only Amiga makes it possible. Only Amiga makes it happen. Only Amiga makes it possible. Only Amiga makes it happen.
Amiga's got the guts to do things that you can't do on other hardware.
And it does all the work for you. Wow.
State-of-the-art technology at a price that everybody can afford.
The Amiga is the best graphics machine available in the world today.
Only Amiga.
Only Amiga.
Only Amiga. Only Amiga.
Only Amiga.
Only Amiga.
Only Amiga.
Only Amiga.
Makes it possible.
Only Amiga makes it possible.
Only Amiga.
Outrageous.
Makes it possible.
Fabulous.
Only Amiga makes it possible.
Only.
This is it.
Makes it possible.